Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo und herzlich willkommen zur 288. Folge der Linux Lounge. Ich bin Dennis, es ist heute der 5. Dezember und ich habe den Michael mitgebracht. Hi.
Hallo, ich bin auch da.
Jetzt ist ja so kurz vor Ende des Jahres, ne? Alles wird ein bisschen ruhiger. Ja, also wir haben jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt zu wenig Themen hier anstehen heute. Weder heute noch so grundsätzlich in unseren Medienblasen, wo wir so unterwegs sind, um die Sendung hier vorzubereiten. Gibt's denn bei dir, Michael, irgendwas Besonderes, wo du sagst, ah, da freue ich mich heute besonders drauf?
Kurz nochmal eingeschoben, ihr habt sicherlich vermisst den Dritten im Bunde, der Chris,
so,
der lässt sich heute entschuldigen. Der ist leider ein wenig im anderen privatem Stress untergegangen und deswegen wuppen der Dennis und ich das heute alleine. Und spannende Themen, ja, es gab so einige spannende Themen, aber alles sehr durchmischt, also nichts, was ich jetzt speziell hervorheben würde. Das werden wir einfach mal gleich durchgehen und gucken. Ist, glaube ich, für jeden was dabei.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mit unserer ersten Rubrik an.
Newsflash.
Und da kommen wir sofort zu den Desktop-Interfaces, nämlich X-Face, also X-Face wird es nicht ausgesprochen, sondern XFCE 4.20 ist veröffentlicht worden mit einigen sehr sinnvollen Neuerungen, nämlich unter anderem experimenteller Unterstützung für den Wayland-Anzeigeserver. Das ist sehr wichtig, ja, weil also einige, sagen wir mal, Teams von Desktop-Interfaces, die und Desktop-Umgebungen, die eben nicht so viele Leute haben noch lange darauf gewartet, bis sie dann jetzt von X dann eben zu Wayland wechseln. Und das ist jetzt bei XFCE ebenfalls passiert. Also sie haben für soweit fast alle Tools, die sie so entsprechend in der Desktop-Umgebung nutzen, haben sie diese umgeschrieben, dass sie auch unter Wayland oder auch spätestens unter, also mitunter dann über Übergänge zu X-Wayland noch weiterhin funktionieren. Aber das heißt auch, dass das nicht für den produktiven Betrieb gebraucht werden kann. Das ist im Moment alles noch experimentell, aber probiert es gerne aus. Gebt natürlich so eure Issues und Probleme schön weiter an die DeveloperInnen. Und genau, ansonsten gibt es auch schärfere Icons, die sie eingeführt haben, bessere Skalierung. Grundsätzlich in Thune ist die Navigation effizienter und deutlich reibungsloser nochmal umgesetzt, so dass eben halt auch bei über 100.000 Dateien die Oberfläche nicht mehr einfriert. Das ist ja schon ganz nett, ja. Falls man mal 100.000 Dateien in einem Ordner hat, das ist ja bei Logfiles oder anderen Sachen jetzt nicht so selten. Und grundsätzlich flüssigere Navigation, schnellere Reaktionen sind zu erwarten, gerade unter Thune. Genau, es gibt natürlich auch weiterhin bei Thune die Möglichkeit, Erweiterungen an- und auszustellen, also auch bei Ordnern. Und symbolische Links sind natürlich weiterhin möglich. Wir haben noch, genau, grundsätzlich haben sie sehr viele Sachen unter der Haube natürlich verändert, was jetzt nicht nur an der Umstellung auf Wayland liegt, sondern grundsätzlich passieren musste, ja, weil auch XFCE ja auch schon ein bisschen älteres Format hat, also da einfach einige Sachen nochmal überarbeitet werden mussten. Ja, ansonsten, genau, Mausunterstützung und Mainbehandlung ist verbessert worden, bessere Anzeigekonfiguration. Also muss man sagen, XFCE hat vor einigen Jahren immer noch so usability-technisch war das okay, also gut handhabbar, aber es war jetzt nicht ideal. Also auch gerade Thune war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdateimanager. Dementsprechend ist das schön, dass sie da einige Sachen überarbeitet haben, angepasst haben, dass das also in Zukunft deutlich nutzbarer ist.
Das ist, wenn man übrigens XFCE noch nicht gesehen hat, das ist quasi eine sehr leichtgewichtige Desktop-Oberfläche. Und so, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, auf GTK3 basiert sie. Und wenn man aus der GNOME-Welt ein bisschen sich auch mit den File-Chooser und so ein bisschen mit der Optik herkommt, dann ist XFCE auf jeden Fall eine nette Alternative für zum Beispiel Rechner, die etwas älter sind. Ich glaube, die Qt-Welt-Alternative ist LXQT. Ist auch so ein leichtgewichtiger Desktop-Manager, aber XFCE ist das schon seit vielen Jahren ein Projekt, was die, also es ist schön zu sehen, dass es das immer noch gibt und die machen das schon sehr gut seit sehr langer Zeit.
Und man muss sagen, dass GTK3 ja auch jetzt schon wieder ein paar Tage alt ist, auch wenn wir selig auf die Version 3 von GIMP warten, wo jetzt endlich dann alles in GTK3 umgeschrieben worden ist. Und aber im Endeffekt sind wir jetzt schon lange bei GTK4, was zwar noch aktiv weiterentwickelt wird und auch GTK3 wird ja noch ein bisschen, weil ich weiß, so ein bisschen Legacy-Support ist noch mal drin. Aber genau, also eigentlich kann man direkt schon wieder neu anfangen. Aber ich bin gespannt. Also wenn der Wechsel dann da stattfindet, irgendwann mal auf GTK 4, dann ist aber auch wirklich der Wayland-Support auch vom Framework nochmal deutlich einfacher umzusetzen.
Also klar, gerade weil viele aktuelle Software jetzt langsam Richtung Wayland geht und X-Support langsam weniger wird, ist das richtig und relevant. Aber ich meine, die meisten modernen, also in Anführungsstrichen modernen Features der Frameworks sind ja nicht die Zielgruppe für die Rechner, für die jetzt XFCE gedacht ist. Das ist ja eher für ein bisschen ältere Rechner gedacht. Da ist, glaube ich, nicht so schlimm, dass die da jetzt noch auf GTK 3 sind. Außer, wie du korrekterweise sagst, dass es schwieriger macht, dann sowas wie den Wayland-Grafikstack zu unterstützen. Na gut, gehen wir mal weiter von einem einer Desktop-Oberfläche für etwas ältere Rechner zu einer App-Suite für noch viel kleinere Rechner. Und zwar wurde eine neue Version von Phosh veröffentlicht, Phosh 043. Und das ist eine also eine Oberfläche für Handys. Also wenn ihr zum Beispiel Postmarket OS oder andere alternative ROMs nutzt für euer Android-Gerät, also ehemalig Android-Gerät, und ihr wollt eine Open Source Caller-App, Kontakte und verschiedene Sachen und das alles irgendwie zusammengepackt in einer Desktop-Oberfläche, die man auf Mobilgeräten bedienen kann, das ist Phosh. Und die haben jetzt in dem Release vor allem die Quick-Settings teilweise verbessert. Es gibt auch sowas wie einen Pomodoro-Timer. Also wenn ihr das kennt, dass ihr mal für ein paar Minuten einen Timer wollt, der euch nach 15 Minuten daran erinnert, irgendwie was zu trinken oder sowas. Die Unterstützung für Akzentfarben wurde verbessert und viele kleine Fixes, wie zum Beispiel das Screenshots, die wurden am falschen Ort gespeichert. Oder auch im Lockscreen lässt sich die Authentication jetzt wieder ausschalten. Allerdings, was heißt allerdings, da komme ich nochmal später drauf zu in unseren Tipps und Tricks, wenn wir auch bei PostmarketOS sind, aber machen wir erstmal weiter mit Neues aus dem Repo.
Dann kommen wir zu OnlyOffice in DocSpace 3.0, das veröffentlicht worden ist. OnlyOffice kennt man ja so als Webinterface, um dort um Dokumente zu editieren. Unter anderem ist das integrierbar in die Nextcloud. Die Alternative zu OnlyOffice wäre LibreOffice Online beziehungsweise Code, also die Abkürzung für quasi Collabora Online Office, also Office Development Environment, glaube ich. Alles ein bisschen komplizierter als notwendig, aber gut, lässt sich also genauso mit der Basis von LibreOffice umsetzen. Aber OnlyOffice hat eine eigene Basis und mit dem DocSpace-Derivat, sagen wir mal, oder mit dem separaten Part DocSpace, sollen vor allem externe Personen besser eingebettet werden. Das heißt, weiß ich nicht, ihr seid zum Beispiel ein Bauunternehmen und müsst immer wieder externe Dateien zur Verfügung stellen oder Dateien anpassen, Upload ermöglichen und so weiter, damit der Austausch schnell stattfinden kann. Dafür ist DocSpace da. Also ihr habt selber IT-Infrastruktur und wollt andere Leute dort integrieren. Ja, kriegen dann einen externen Account eingerichtet und können dann dort drauf zugreifen. Dafür ist es da und das ist jetzt in der 3.0-Version veröffentlicht worden. Und ihr könnt somit sehr, sehr niedrigschwellig mit anderen Leuten wunderbar Coworking an Dokumenten umsetzen. Also nicht nur Dateien hochladen, sondern könnt natürlich auch Writer-Dateien bearbeiten und PowerPoint-Präsentationen und so. Und die Kollaborationstools sind da einfach besonders aufgebaut. Und sie bezeichnen es alles als virtuelle Datenräume. Also das ist quasi die Basis. Das heißt, es gibt wirklich so in Form von Räumen, kannst du einfach Unterordner nennen, in denen dort Leute entsprechend umherwandeln können und dort die entsprechenden Daten hinterlegt werden und die Dateien hinterlegt werden. Genau, es gibt auch für die Dateistruktur, die in einem Raum vorherrscht, ne, also bestimmte Berechtigungen, die da sind, kann man sich auch regelmäßig Reports ausgeben lassen, ne, wer wann wie was bearbeitet hat. Man kann Kopierbeschränkungen festlegen und Downloadbeschränkungen. Genau, sie haben jetzt in der Version 3.0 noch so ein paar Umbenennungen stattfinden lassen. Ja, also der Bereich, der früher mal Konten hieß, heißt jetzt Kontakte. Ja, und dann gibt es eben einen neuen Reiter, der extra für Gäste drin ist, um eben diese externe Kollaborationen zu ermöglichen und das besser voneinander abtrennen zu können. Es gibt jetzt eine Unterstützung für OAuth 2.0, eine verbesserte Verwaltung von Räumen und Dateien insgesamt. Also jetzt lassen sich zum Beispiel öffentliche Räume zum Bearbeiten und Überprüfen und Kommentieren freigeben, sowie das Cover eines Raums auch noch anpassen, also quasi so eine Art kleines Profilbild und Profil, was man anlegen kann für die Räume. Genau, und man kann, also ebenso können Nutzer jetzt XML-Dateien in DocX und XLSX konvertieren. Am Ende ist das ja nichts anderes als mehrere XML-Dateien in eine ZIP gesteckt mit ein paar anderen Sachen noch dazu. Und das macht es natürlich deutlich einfacher. Also man kann jetzt auch die Dateierweiterung da sich anzeigen lassen. Also für eine große Version ist das, also ne, für eine große Versionsnummer sind das nette Änderungen, die sicherlich die Nutzbarkeit erhöhen. Aber jetzt sagen wir mal, naja, einige würden vielleicht sagen, jetzt nicht unbedingt einen Major Release, Major Release Nummer unbedingt bewerkstelligen. Aber wir wissen ja nicht immer, was auch unter der Haube so alles stattgefunden hat. Deswegen solltet ihr Bedarf an sowas haben, probiert doch einfach mal Only Office DocSpace aus.
Es ist ja bei Major-Versionen nicht nur so, dass das jetzt eine riesige Menge an Änderungen sein muss. Manchmal ist das auch eher so ein Signal an die Nutzer, ey Leute, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir doch recht zufrieden sind mit den Sachen und dass das markiert und nicht zwangsläufig eine Tonne an Änderungen drunter sind, die dann vielleicht doch irgendwie vielleicht noch Probleme machen in einem Major Release. Das ähnlich sieht es nämlich aus bei dem nächsten Major Release, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar hat FreeCAD in der Version 1.0 veröffentlicht. Das ist eine Software, mit der ihr 3D-Modellierung am Rechner machen könnt. Also wenn ihr zum Beispiel im 3D-Drucker Modelle bastelt und sonstige Sachen. Das ist Alternative zu SolidWorks und den anderen großen Programmen halt Open Source. Und der Changelog der Version 1.0, da sind jetzt auch die Changes alle nett. Ob das jetzt ein riesiges Änderung ist, müsst ihr selber entscheiden. Aber zum Beispiel, da wurde erwähnt, Real Thunders Algorithm für topologische Naming-Probleme zu beheben. Ich habe erstmal kurz vor der Sendung ein bisschen recherchiert, was denn der Real Thunder Algorithmus, bis ich dann verstanden und gesehen habe, das ist einfach der Kollege, der den entwickelt hat bei FreeCAD und kein, der heißt Real Thunder. Aber da geht es darum, dass wenn ihr bei 3D-Objekten zum Beispiel Referenzen setzt, dass ihr sagt, die Öffnung in dem Gehäuse ist jetzt 1 Zentimeter vom Rand entfernt und das eine die andere Bohrung ist 1 Zentimeter von der anderen Bohrung entfernt und ihr löscht dann die erste Bohrung, dann ist die Referenz der zweiten Bohrung ja kaputt. Und diese Definition, dass hier Sachen, die quasi so aufeinander aufbauen und irgendwie 0,3 von dem und so, und dass das da nicht kaputt geht, wenn ihr zwischendurch Sachen löscht, dass das wesentlich stabiler und besser läuft, das ist dieser Algorithmus für, dass in der Topologie man auch einzelne Elemente wieder löschen kann und nicht komplett alle Änderungen und Bearbeitungen, die danach basierten, alle kaputt gehen. Das ist einer der größten Änderungen. Für UI-Anpassungen, wenn ihr den Objekte dreht, seht ihr jetzt, das Center wird eingeblendet. Ihr könnt, wenn ihr selektiert, könnt ihr filtern, was ihr selektieren wollt, also Punkte, Flächen etc. Einstellungen wurden neu überarbeitet. Es gibt auch zum Beispiel Verbesserungen im BIM-Modul, das ist das Building Information Management. Und zwar hat FreeCAD allgemein einen Bereich, wo ihr quasi auch Architektur Bauten, Definitionen, 3D-Animationen von Gebäuden machen könnt. Und da gibt es Standards für es, wie den IFC Support, den ich jetzt gerade nicht rausgesucht habe, wofür IFC steht, International Foundation for Buildings, keine Ahnung. Auf jeden Fall,
Construction wahrscheinlich.
Construction, ja, es kann sein, dass da als Standards unterstützt werden, wenn ihr dann damit Wände definiert, Fenster definiert und sonstige Sachen, ist das alles mit in FreeCAD integriert. Also ihr seht, das ist deutlich mehr als nur einfach ein paar Objekte anzeigen. Und was ich ganz spannend fand, also ich habe mit FreeCAD selbst noch nicht wirklich gearbeitet, ich habe es mir vor längerer Zeit mal angeguckt. Ich hatte lange für 3D-Modelle, für 3D-Drucker habe ich OpenSCAD verwendet. Und OpenSCAD hat diese parametrisierte Konstruktion von Objekten, dass man quasi sagt Box und dann zieht man was ab und da runde was ab und da steche ein Loch durch und so. Und das fand ich irgendwie so, diese deklarative Herangehensweise an 3D-Objekte fand ich total gut. Ich sag fand ich, weil OpenSCAD irgendwie in den letzten paar Jahren irgendwie nur ein Release hat. Das letzte war jetzt 2021, was ich total schade finde, weil ich finde, das ist so ein bisschen verschenkte. Also da ist noch viel Potenzial gewesen in OpenSCAD und ich weiß nicht, wie aktiv das noch entwickelt wird. Also aktuell gibt es schon seit längerem wieder keinen Release. Umso mehr hat mich gefreut zu sehen, dass in FreeCAD bereits integriert sind die Funktionen, um halt so mit Boolesche Algebra Objekte zu designen. Und der Dennis hatte noch gefunden vorher, dass es sogar Import und Export für diese SCAD-Beschreibungs Sprachen gibt. Also vielleicht ist das sogar eine komplette Alternative. Und wenn ihr eure 3D-Modelle am 3D-Drucker bastelt, könnt ihr mal vielleicht FreeCAD ausprobieren und uns gerne mal schreiben, was für Erfahrungen ihr damit gesammelt habt.
Vielleicht dann noch eine Ergänzung. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Standards, wenn es um Planung und so Baugeschichten geht. Und natürlich hat Deutschland auch selber nochmal einen neuen Standard entwickelt. Klar, wie sollte es auch anders sein? Nämlich nennt der sich X-Planung, und der kann in solchen Bereichen auch eingesetzt werden. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. ob so typische CAD-Software das überhaupt supportet. Und wenn FreeCAD schon so ein bisschen in die Richtung geht, dass man eben halt da auch Architektur und so weiter mitmachen kann, dann wäre das ja sinnvoll. Bisher habe ich das jetzt mal eben kurz durch eine schnelle Suche jetzt nicht so fix gefunden, außer dass eine CAD-Software, die ihr vielleicht kennt, die aber proprietär ist, AutoCAD, dass die das teilweise supportet. Ja, also da schon einen entsprechenden, also dieser Standard, muss man auch sagen, ist alles nicht so super doll. Mir geht es aber so ein bisschen darum, wenn es den Bedarf danach gibt, dass öffentliche Verwaltungen diesen Standard entsprechen wollen, natürlich, oder in dem Fall sogar müssen, auch wenn das alles immer noch so halb in der Entwicklung ist, dann wäre natürlich schön, wenn sie dann auch auf freie Software zurückgreifen könnten oder zumindest auf Open Source Software und nicht die teuren Anbieter da Geld in den Rachen werfen müssen.
Es ist jetzt ein ziemlicher Sidetrack, der jetzt nichts mehr mit 3D-Modellierung zu tun hat. Aber diese Sache mit kluge Leute denken sich einen Standard für irgendwas aus, der potenziell sogar durchaus sinnvoll ist. Da gibt es dann aber keinen Drive, kein Lobbying, keine Community, keine Unterstützung von anderen Projekten, dass der auch mal verbreitet wird und implementiert wird. Und ich glaube, solche Standards stehen und fallen damit, dass sie auch mal supported werden von Schlüsselsoftware, von gewissen Playern. Und wenn man sich solche Standards ausdenkt, wäre es, finde ich, schön, wenn man auch viel Dokumentation für Entwickler, Standards, Libraries entwickelt, Open Source, dass die auch integriert werden können. Das ist jetzt, wie gesagt, hat jetzt nichts mit 3D-Modellierung zu tun, aber ich muss gerade ein bisschen an Meta denken, dem Standard für Heimautomatisierung, wo ich eigentlich ein riesengroßer Fan bin, dass das mal der ganze Quatsch von Zigbee, Z-Wave und Homematic und alles da irgendwie mal vereint und toll wird und ein toller Standard gemacht wird, der jetzt aber auch sich so langsam ein bisschen als Rohrkrepierer herausstellt, weil irgendwie die Umsetzung doch noch beschränkt ist. Ich hoffe, das ändert sich, aber ja, so zum Thema Standards. Denkt dran, wenn ihr mal in irgendeinem Konsortium sitzt oder sonstige Standards designt, dass ihr auch die Leute unterstützt, eure Standards umzusetzen, dass die auch genutzt werden können. So, Sidetrack Ende.
Genau. Ja, eine Ergänzung noch. Wer unbedingt Lust hat, sich mit öffentlicher Verwaltung auseinanderzusetzen, kann das gerne tun.
Wer nicht?
Genau, ja. Aber mit diesem X-Planung, da gibt es auch noch einen anderen Standard, der heißt X-Bau. xleitstelle.de. Da könnt ihr euch die Standards mal angucken, diese dann mit den entsprechenden Bauministerien und so weiter. X-Breitband gibt es übrigens auch, ja, also wenn es da um Ausbau und so weiter geht. Und sollte da irgendjemand Langeweile, Lust oder sonst. Ich meine, warum ich das anspreche, nicht weil er super spannend ist, sondern weil ich denke, QGIS beispielsweise als Open Source Software hat sich inzwischen ziemlich gut etabliert bei vielen öffentlichen Verwaltungen. Das liegt unter anderem daran, dass die Schweizer da einfach auch sehr, sehr viel reingeballert haben an Ressourcen und das auch für sich nutzen, und haben damit an vielen Stellen nicht für alle bei weitem nicht, für Geoinformation tatsächlich ArcGIS, den vergangenen Platzhalter tatsächlich abgelöst. Nicht durchgehend, nicht bei allen Verwaltungen, aber der Anteil von QGIS wird natürlich immer größer. Das ist natürlich nicht nur der Kostenaspekt, sondern weil es einfach auch super viele Plugins gibt, die halt für die öffentliche Verwaltung total spannend und sinnvoll sind. Ja, genauso wie das OpenStreetMap genutzt wird in der öffentlichen Verwaltung. Genau, und da einfach nur mal der Hinweis, falls man noch nie was davon gehört hat, gibt es halt diese Standards wie X-Plan.
Ich wollte gerade fragen, weil du bist ja auch ein bisschen unterwegs in diesen Bereichen. Hast du da selber mit Erfahrungen gesammelt? Also jetzt mit
Also mit
den
QGIS ja, aber nicht
Standards?
mit X-Plan.
Okay. Ja, hätte ja sein können. Also ich weiß noch aus meiner Universitätszeit, da hatten wir auch Geoinformatik, hatten wir einige Sachen gemacht und es gab bestimmte Kartendarstellungen und Aufbereitungen von Katasterdaten. Und ich erinnere mich tatsächlich, ist mir im Kopf geblieben, da ging es um irgendeine Sonderfunktion, die gesondert bei ArcGIS beantragt wurde und dann ein Kollege, die irgendwie extra programmiert hat oder so. Und ich weiß nicht, lass mich lügen, knapp 10.000 Euro. Hat das für einen Tag oder zwei gedauert oder so? Ich weiß nicht, aber das waren so, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es war so ein absurd hoher Betrag dafür, dass da jemand sich irgendwie hingesetzt hat und ein paar Sachen angeguckt hat. Diese ArcGIS-Welt ist einfach so eine auch sehr teure Welt in meiner Erinnerung gewesen, dass es so eine Firma ist, die irgendwie für alles unendlich viel Geld nimmt. Und da, ja, QGIS hatte ich schon damals gesehen, hatte ich jetzt nicht, wie gesagt, selber nicht viel mitgemacht, aber das ist. Ich fände das spannend. Und wenn du da Erfahrung oder wenn du jemand, einer unserer Zuhörer zum Beispiel aus dem Bereich kommt und sagt, wir nutzen viel Open Source und wir machen viel mit Katasterdaten, mit Planung und sonstigen Sachen oder arbeiten mit diesen Standards, auch das fände ich super spannend, wenn ihr euch bei uns meldet und vielleicht mal mit drüber quatschen, weil ich mal es gut finde, wenn das ist einer der Bereiche, wo Open Source für mich einfach furchtbar viel Sinn ergibt.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Wie gesagt, ich kenne viele Leute, die in der öffentlichen Verwaltung da mit QGIS viel hantieren und damit auch recht zufrieden sind. Und teilweise wird ja sogar sich in OpenStreetMap eingearbeitet und werden die Daten in OpenStreetMap eingetragen. Ja, nicht nur, aber auch. Ja, also sowas gibt's auch.
Frag mal, ob irgendein besonders aktiver Kollege da nicht mal vorbeikommen will für ein Interview oder so.
Ja, ich frage mal nach. Alles klar. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Nämlich Radical 1.0 ist veröffentlicht worden. Und da ist der Major Release wirklich auch, also eine 1.0er Version heißt ja meistens, wir sind uns jetzt so sicher, dass man die Software verwenden könnte. Im Idealfall ist nicht immer so. Aber das ist zumindest oft der Durchbruch, dass man die Software jetzt endlich mal nutzen kann, so wie sie eigentlich ursprünglich mal gedacht war. Radical ist eine freie Kollaborationsplattform, auf Git basierend wohlgemerkt, die eine Peer-to-Peer-Umgebung ermöglicht, indem man eben ohne zentralen Server, dafür ist ja Git auch eigentlich entwickelt worden, ohne zentralen Server entsprechend Git, also Softwareentwicklung betreiben kann. Es ist im Endeffekt eine Software-Forge, ja, wie man sie von GitHub und Co. kennt, nur eben nicht als festgelegte Form von wir haben hier mal ein Web-Interface und fertig, sondern es gibt einen festen Standard, also alles basiert auf sogenannten Radical Collaborative Objects, also COBs. Und diese Objekte sind quasi die Basis für ein kleines Protokoll, was dazwischen entwickelt worden ist, wo es eben halt ohne Mittelspersonen, ohne irgendwie großen Anbieter wie GitHub, GitLab und Co. es möglich ist, Issues und Patches und weiteres untereinander auszutauschen. Und das steht unter MIT und Apache License. Und das hat einfach immens lange Zeit in Anspruch genommen, damit man eben nicht wieder abhängig ist von GitHub und Co. Und zu der Version 1.0 gehört das, was ich auch schon gerade gesagt habe, ja. Also wir haben dieses Protokoll ist entwickelt worden. Die Interaktion unterstützt Issues, Patches und Code Reviews. Das Protokoll ist entsprechend auch erweiterbar, so dass man also weitere Artefakte in diese Repositories hinzufügen kann, falls diese entsprechend nötig werden. Ansonsten basiert das ganze Ding auf Public Key Kryptographie, also nichts Besonderes, ne? PGP und Co. Genau. Und man braucht halt auch keine zentrale Autorität, sondern man überprüft sich halt gegenseitig. Und man kann natürlich auch Radical Repositories auf einen Server packen, ja, also auf seinem eigenen Server, auch lokal oder so, zwischenspeichern und so. Also muss jetzt nicht zwangsläufig in dem Sinne Peer-to-Peer sein, dass immer nur von einem Client zum nächsten Client Sachen verwendet werden, sondern man kann halt natürlich auch so Zwischeninstanzen haben, die dann zum Beispiel den aktuellen Softwarestand, ob jetzt als Backup oder als irgendwie Basis, Projektbasis, dass man die dort hinterlegen kann. Ja, ansonsten ist, glaube ich, nicht viel dazu zu erzählen, nur dass es sich deutlich abtrennt quasi von dem, was wir von Forgeco kennen. Forgeco ist quasi auch so eine Forge, die aber auf der Basis von ActivityPub stattfindet. Also es ist quasi dasselbe Prinzip, nur halt stärker ActivityPub, also immer noch mit einer Art Mittelsserver, ja, so dass man, da sind vor allem die Leute von Codeberg.org relativ schnell hinterher. Und da gibt's auch schon erste funktionierende, also nicht nur Proof of Concept, sie sind schon deutlich weiter als Proof of Concept, soweit ich weiß, und sind schon in der Version 9.0.3 zur Verfügung gestellt worden, also von Jecho, das Echo ist mit J, also Forge und dann jo.org. Und dort könnt ihr euch einfach mal ein bisschen reinsuchen, wenn euch das zum Beispiel ein bisschen mehr interessiert, wenn das dieses Peer-to-Peer bei euch nicht unbedingt sein soll, weil Forgeco ist auch basierend auf sehr, sehr ehemaligen, also ist eigentlich komplett neu geschrieben, also nicht neu geschrieben, sondern ist auf der Basis von alten Forges wie heißt es denn nochmal, nicht Hugo, nicht Go, sondern Gitti, glaube ich, einmal, dann gab es davon einen Fork, und Forgeco ist quasi ein Fork, wo eben halt diese Implementation mit ActivityPub noch mit integriert ist. Genau, wenn ihr mit denen halt mal sprechen wollt, könnt ihr den Matrix-Room von denen. Und wie gesagt, bei Radical ist das alles noch viel stärker, noch dezentralisierter, wenn man möchte, weil viel, viel stärker auf diesen Peer-to-Peer-Ansatz gefahren wird und das bereits in das Protokoll von Git mit ergänzt wurde oder da das auf deren Basis benutzt wird.
Ich erinnere mich dunkel, das ist schon längere paar Linux-Launches her, da hatte ich auch mal so ein bisschen den Wunsch in den Ether geäußert, dass es doch Standards geben sollte, womit man quasi Issues oder Pull-Requests, / Merge-Requests über Repositories oder Projektplattformen hinweg nutzen können sollte. Und da hatte einer von euch beiden Radical schon mal vorgestellt. Ich hatte mir das Projekt hochbegeistert angeguckt, habe versucht, mich durch die Doku zu arbeiten, das einmal auszuprobieren und bin kläglich gescheitert, weil, und natürlich sind immer die anderen schuld und nicht ich selbst, ich glaube, die Doku war damals auch noch verbesserungsbedürftig und ich hatte es seitdem komplett vom Schirm verloren und dieser 1.0 Release wird sicherlich mal, ich werde mir das nochmal angucken, nochmal ausprobieren und fände das total spannend, weil ich das genau das ohne eine zentrale Plattform, Code-Hosting finde ich eine super spannende Idee. Du hast, weißt aber nicht zufällig, wie das Discovery der anderen Peers funktioniert. Also wie kann ich verbinden jetzt, wenn ich mit dir zusammen zum Beispiel an einem Repo arbeiten würde? Musst du, dann müssen wir da irgendwie eine, müssen wir das Netzwerk-Layer uns drum kümmern? Oder?
Da, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe selber nicht ausprobiert, sondern ich habe vor allem jetzt die News mitbekommen, dass die Version 1.0 da ist und da stand jetzt keine weiteren Details. Also es gibt sogenannte Seed Notes, die man noch hat, ja, die man setzen kann. Und es gibt auch eine Möglichkeit, noch ein Webfront, also es gibt bereits Nutzer, die noch ein Webfrontend zum Durchsuchen beispielsweise dieser Repositories und der Seed Notes haben wollen. Aber ich weitere Details, wie die Verknüpfung stattfindet, kann ich leider nicht sagen. Ne?
Ich erinnere mich gerade dunkel und scroll nebenbei auf der Seite auch her und es ist angelehnt wie das BitTorrent-Protokoll und Cedar Notes sind halt Public Notes, die dieses Rendezvous zwischen den Clients ermöglichen und es gibt wohl öffentliche und du kannst wohl auch selber welche betreiben oder solltest welche selber betreiben, brauchst aber halt irgendein Server, der dann irgendwo läuft. Und oder es ist mittlerweile anders und es ist total recommended und gut, die öffentlichen zu verwenden. Das werde ich nach der Sendung gleich mal rausfinden und vielleicht habe ich dann nächste Sendung ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Gut, dann zu einem anderen Thema und zwar Virtualisierung. Und da habt ihr unter Linux quasi der System CPU Process Emulator QEMU ist der Platzhirsch, der wurde vor kurzem in der Version 9.2 veröffentlicht, die jetzt auch AVX10 unterstützt. Und AVX, das sind diese Advanced Instruction Sets von Intel, die teilweise deutlich krasse Beschleunigungen in den früheren Versionen gebracht haben. Aber jetzt mit jeder neuen Revision, also AVX10, sind die Returns diminishing quasi. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Anwendungen habt, die AVX10 Instructions verwenden können die jetzt in einer QEMU-Virtualisierung auch vernünftig durchgereicht werden und ihr könnt von der Beschleunigung eures Prozessors da nutzen. Ebenfalls funktioniert jetzt Suspend und Resume, wenn ihr den VirtIO Memory Driver nutzt. Und der VirtIO GPU Treiber, also das ist der quasi der Standardtreiber, der es erlaubt, 3D-Befehle von dem Gast mit zum Host hochzureichen. Da wurde der Vulkan-Support deutlich verbessert, sodass jetzt, wenn ihr den VirtIO GPU-Treiber verwendet, in euren Gästen besser Vulkan nutzen könnt. Die Unterstützung war bis jetzt eher rudimentär. Was mich ein bisschen traurig macht zu lesen, das ist jetzt nicht nur bei QEMU, das ist auch noch beim anderen Projekt, wo wir gleich zu kommen, dass der 32-Bit-Support ein bisschen langsam gesunsettet wird. Und zwar wurde für den TCG, den Tiny Code Generator, wurden die Plugins deprecated für 32-Bit. Und der TCG ist bei QEMU quasi das interne Stück, was quasi on the fly die Programme umschreibt, so dass die Befehle für den Prozessor sicher ausgeführt werden können mit der Host-CPU, ohne dass so viel Sandboxing nötig ist. Also das ist quasi das, was on the fly effiziente Emulation von verschiedenen Prozessoren und so erlaubt. Und auf 32-Bit-Hosts wird der Support jetzt scheinbar langsam eingestellt. Und eine Notiz aus den Changelogs ist, das Cluster-Backend für Block-Devices wurde deprecated. Was mich auch wundert, da habe ich auch gerade noch recherchiert vor der Sendung, versucht ein bisschen mehr herauszufinden, weil GlusterFS ein Projekt ist, was lebt und gut funktioniert ist und eigentlich ziemlich cool ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nur speziell irgendein Block-Device-Treiber ist, den keiner verwendet und GlusterFS trotzdem direkt unterstützt wird oder so. Falls jemand mehr Infos hat, auch gerne mal Bescheid sagen. Aber das habe ich auch noch in den Changelogs entdeckt zu QEMU 9.2.
Kommen wir zu einem Nextcloud-Plugin, nämlich dem Newsreader. Der ist in der Version 25 erschienen. Und der Newsreader tut genau das. Er ist ein RSS-Feed-Reader, aber nicht nur für News. Wir haben, das Besondere ist in der Version 25, ist, dass es ein kompletter Rewrite ist und der jetzt mit neuem Vue.js um die Ecke kommt, das heißt auch usability-technisch sich ganz gut einfasst und wohl ganz, ganz, also es gab, wie lange hat es gedauert? 14 Alpha-Versionen und 11 Monate, bis die neue Version 25 überhaupt erscheinen konnte. So, und da sind natürlich alle Funktionen drin, die man so braucht. Ne? Es gibt die Möglichkeit, ein Zweier-Panel aufzubauen. Das heißt, auf der linken Seite sieht man die Feeds, auf der rechten Seite die Inhalte der entsprechenden Feeds und Kategorien. Also natürlich kann man auch Kategorien setzen. Man kann Dinge favorisieren, man kann Dinge weiterleiten, man kann Dinge als gelesen und nicht gelesen markieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Dreier-Panel aufzumachen. Das heißt, wenn ihr sowieso mit breitem Bildschirm unterwegs seid und das nicht unbedingt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder sowas anzeigt, dann könnt ihr gleich durch alle Sachen, also ne, ist das dritte Panel halt die Einzelansicht der Artikel. Ihr könnt festlegen, ob keine Artikel während des Bildlaufs als gelesen markiert werden sollen. Es gibt einen Compact View, den ihr einstellen könnt. Ihr könnt sagen, ob ihr alle Artikel anzeigen lassen wollt oder nicht. Also ne, dass es immer nur nach Kategorien funktioniert. Ihr könnt die Sortierung umkehren, dass also die ältesten Beiträge als erstes auftauchen. Es gibt natürlich einen OPML Import und Export. Ne? OPML ist quasi der Standard, mit dem ihr quasi von einem RSS-Feed-Reader zum nächsten eure ganzen RSS-Feeds quasi gesammelt importieren könnt und exportieren könnt, damit ihr zum Beispiel diesen Wechsel umsetzen könnt. Wo gemerkt wird dabei aber nicht die entsprechende, welche Sachen ihr jetzt schon als ungelesen oder gelesen markiert habt, das wird damit nicht übertragen, sondern wirklich nur, welche Sachen ihr abonniert hattet. Genau. Im Hintergrund läuft ein Cronjob, das ist alles relativ easy, man braucht da nichts Besonderes planen, es ist sehr einfach. Ne? Also ich nutze ja tatsächlich nicht genau das, sondern ich nutze Flash RSS, nachdem ich wirklich ja fast ein Jahrzehnt ist zu übertrieben, aber auf jeden Fall jahrelang TinyTiny RSS verwendet habe und bin damit auch sehr zufrieden. Aber für manche Leute, die jetzt irgendwie entweder einen gehosteten Service, Nextcloud Service haben, da ist es dann am einfachsten, das so zu machen. Da gibt es übrigens auch eine entsprechende passende F-Droid-App für, die auch entsprechend veröffentlicht worden ist, wo ihr dann einfach direkt im Smartphone diese Sachen euch angucken könnt. Und ihr macht dann einfach nur Klick-Klick-App in Nextcloud installieren und schon habt ihr euren RSS-Feed-Reader. Und ich kann es auch wirklich nur empfehlen, weil es führt einfach zu einer ganz anderen Art von Medienkonsum als Endless Scrolling in irgendwie gängigen Social-Media-Plattformen. Und auch die Zuordnung und so weiter. Man müsste mal nachgucken, das kann ich jetzt leider so schnell, konnte ich jetzt so schnell nicht nochmal herausfinden, ob auch entsprechende Schnittstellen da sind. Das heißt, wenn ihr dann doch ein bisschen mehr Aufwand betreiben wollt und kleine Skripte oder sowas baut, also wir haben das jetzt für die Linux-Lounge ja tatsächlich gemacht. Ich habe quasi die ganzen Feeds als Sammlung da in der Kategorie und alle Sachen, die ich quasi label, ja, und zuordne, die werden am Ende in einen gemeinsamen Matrix-Raum übertragen und dort dann hier allen anderen auch zur Verfügung gestellt, damit wir darüber quatschen können und diese raussortieren können, was gerade so abgeht. Weil wir natürlich jetzt nicht alle Themen, die in den RSS-Feeds zu finden sind, abarbeiten, sondern schon unsere Grundfesten auch hier nach den Kategorien unserer Sendung hier haben. Und wenn sowas mit der Nextcloud, mit dem Nextcloud Newsreader auch möglich ist, wunderbar. Ansonsten ist das natürlich für den Eigengebrauch sicherlich eine sehr, sehr gute Sache. Einfach App auf und fertig.
An dieser Stelle auch mal ganz dickes Danke an dich, Dennis, weil gerade wie Dennis erwähnte, da er seine RSS-Feeds, die er da zusammengesammelt hat, dass er die quasi in einen geteilten Matrix-Kanal bei uns schmeißt, das ist auch immer da, wo wir einen Großteil unserer News quasi zusammensammeln und dann uns da reinarbeiten. Also auch mal vielen Dank, dass du das überhaupt machst, Dennis. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden oder habe ich das gerade nicht richtig mitbekommen, dass der Nextcloud Newsreader, kannst du den jetzt mit Fresh RSS selbst auch nutzen oder Fresh RSS ist die Alternative, wenn man selbst hostet und Nextcloud genau. Newsreader ist die Alternative, wenn man quasi auf seinem Mobilgerät nur einen Client haben will?
Genau, beziehungsweise, das ist ein separater Client tatsächlich, aber bei, warum ich Fresh RSS erwähnt habe, ist, genau, man müsste es halt selber hosten, ne, und ich glaube, es ist auch nicht einfach so in PHP geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, also das heißt, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber beim Newsreader von Nextcloud ist es halt wirklich nur Klick, Klick und das Ding ist installiert, solange man schon eine Nextcloud hat, ne, und das wird jetzt wahrscheinlich auf einige HörerInnen eher zutreffen als, ich mache jetzt mal hier selber Webhosting mit allem drum und dran, sondern, ich habe halt irgendwo vielleicht eine gehostete Nextcloud und will dann mal eben schnell so einen Newsreader dazu packen und dann wäre ich damit durch. Und Fresh RSS ist dann mit deutlich mehr Aufwand verbunden, um es einmal einzurichten.
Alles klar, danke dir. Aber dass wir den einen oder anderen unter unseren Zuhörern haben, die vielleicht auch mal mehr als nur irgendwie eine Anwendung selbst hosten, also dass wir ein paar Selbsthoster haben unter uns, glaube ich auch. Deswegen habe ich auch eine Selbsthosting-App noch mitgebracht, ein Update. Und zwar das letzte in dieser Rubrik Image 1.122 wurde released. welches als Release HDR-Videos jetzt unterstützt, die jetzt in auch einer Mobile-App angezeigt werden können. Oder für, also kurz erwähnt, Image ist ein Selbsthosting-Service, womit ihr eure eigene Galerie quasi hosten könnt. Also sowas wie eine Alternative zu Google Fotos. Und die unterstützt auch das Tagging und Sortieren von Bildern, Suchen nach Gesichtern zum Beispiel mit Machine Learning. Und ihr könnt quasi Machine Learning-Algorithmen, könnt da verschiedene Sachen reinstecken und könnt dann halt auch Modelle auf potenten Rechner mit GPUs nutzen. Das muss aber nicht derselbe Rechner sein, wo Image läuft, sondern es kann auf einem anderen Rechner sein. Ihr könnt dann quasi eine URL angeben, wo eure Machine Learning Services laufen. Und da könnt ihr jetzt sogar mehrere angeben, so als Fallback, Rotation etc. Custom E-Mail Templates, wenn Uploads von Mobile Client kommen, die abgebrochen wurden, werden jetzt vernünftig aufgeräumt. Ein Haufen Bugfixes gibt es in dieser Version. Aber auch ein Punkt, warum ich das auch nochmal hervorbringen wollte, es gibt auch wieder ein paar kleine Breaking Changes. Das ist jetzt an der Stelle ein Parameter in einem API-Call, was jetzt an sich, wenn ihr die aktuelle Anwendung verwendet, nicht mehr so relevant ist. Also da betrifft euch das nicht. Aber Image ist auch bekannt dafür, auch mal in den Settings oder in anderen Bereichen Änderungen zu machen. Und es steht auch in der README ganz fett vorne, very active development, expect breaking changes, etc. Was ich verstehen kann und für die Geschwindigkeit, mit der Image Funktionen nachrüstet und wirklich viel, viel bietet als Open-Source-Hosting-Lösung für Bilder, so ist es gleichzeitig aber auch einfach pain in the ass, das quasi zu betreiben, wenn man dann auch irgendwie eine Mobilanwendung hat, die sich updatet und der Server irgendwann zu sehr outdated ist, wenn man da jetzt das macht oder wenn man den teilt mit anderen und öffentlich verfügbar macht, möchte man vielleicht auch nicht ältere Versionen machen. Das heißt, man muss ständig updaten, ständig in die Changelogs gucken und ich hoffe, dass Image irgendwann mal an den Punkt kommt, wo sie sagen, naja, es gibt so einen gewissen Set an Features, Bereichen, Einstellungen etc., die jetzt wir erstmal nicht brechen für eine Weile. Das wäre schön zu sehen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch eine sehr mächtige Selbsthosting-Lösung als Alternative zu Google Fotos und wer so ein bisschen Google oder Apple in seinem Leben loswerden möchte und seine eigenen Image-Galerien hosten möchte, den kann ich Image empfehlen, das IMMICH, verlinkt in unseren Shownotes. Und damit wären wir durch und kommen zum
Newsflash.
Beim Newsflash mache auch ich direkt weiter. Und zwar, wenn ihr WireGuard als VPN-Lösung benutzt, werdet ihr euch über den aktuellen Kernel freuen. Also in 6.13 hat Jason Donnenfeld und Daniel Borgman ein Patch eingereicht, der BigTCP, also das ist ein Flag, was im Kernel beim Weiterreichen zwischen den verschiedenen Stacks quasi die Größen von Packages etc. weiterreicht und es die Möglichkeit gibt, gewisse Daten zusammenzufassen zu größeren Paketen, die aber, wenn sie mit Standardgrößen weitergereicht werden, im Kernel dann wieder zerhackt werden und in kleinere Pakete verpackt werden, verschickt werden, unnötigerweise, obwohl man das vielleicht als Big TCP Packet lassen könnte. Und genau da hat jetzt hat der Patch, das ist wirklich literally eine Zeile, die das geändert hat. Und sie haben in Tests da recht teilweise Fälle gefunden, wo es bis zu 15% schneller wurde, die TCP-Verbindung mit WireGuard. Und WireGuard ist ohnehin schon ein hochperformantes VPN-Protokoll. Und das wird jetzt im neuen Kernel 6.13 eingebaut. Und ich hoffe, es wird vielleicht auch backportet zu den älteren LTS-Kernels, weil das ist immer wirklich schön zu sehen, dass WireGuard da so eine performante Lösung für VPN ist.
Genau, wir kommen jetzt zu alternativen Android-Betriebssystemen wie Graphene OS. Da ist es in der Vergangenheit wohl vorgekommen, dass Graphene OS, also es bestimmte Apps, verwendet werden über den Play Store, dass diese von Graphene OS, beziehungsweise diese Apps sind auf Graphene OS nicht mehr supported oder können nicht funktionieren, werden also geblockt, die Nutzung ist dann geblockt. Dazu gehört unter anderem auch die TK-App von der Techniker Krankenkasse, um jetzt mal ein deutsches Beispiel zu nennen. Aber es gibt natürlich auch noch andere, unter anderem die McDonald's-App, auch die US-amerikanische App,
Revolut.
Oder, genau, dachte ich auch, aber gut. Das ist ja nur ein Auszug und es gibt einzelne, die tatsächlich ein Problem damit haben. Warum ist das so? Also ist es jetzt einfach so ein direkter Angriff auf Graphene OS, um die irgendwie da rauszumobben oder sonst irgendwas? Nee. Es hat tatsächlich so ein bisschen technische, aber auch so, wie sollte es auch anders sein, auch natürlich Ressourcen und ein bisschen, also der Grund ist folgender. Es gibt, wenn ihr entsprechende Apps installiert, und das ist jetzt hier so ein bisschen die Kurzversion, gibt es in der API, in der Schnittstelle für den Play Store und für die App-EntwicklerInnen, gibt es die Möglichkeit zu hinterlegen, du läufst hier auf einem ordentlich, also ne, es gibt einen Boot, Verified Boot Key und der wird entsprechend bestätigt oder eben nicht bestätigt. Und das ist natürlich bei Stock-ROM-Sachen total easy, ja. Du hast einen gelockten Bootloader, du hast einfach das fertige Android da drauf, da wurde dann geupdatet. Und es gibt halt es gibt halt einen Bruch, sagen wir mal, zwischen Android-Version bis Android 8 und darüber hinaus und davor. Ja, also es sind ältere Devices, zum Beispiel, ich glaube, das Pixel 4 oder so, die funktionieren teilweise noch also werden oft dann eben noch supported durch eben die alten Schnittstellen, und die neueren Schnittstellen dann funktioniert das alles mit dem Verified Boot Key. Und diese Verifikation, die fehlt bei GrapheneOS immer mal wieder, weil, und das liegt aber an den App-EntwicklerInnen, weil eben dann diese nicht akzeptiert werden. Also man hat entweder die Möglichkeit, die Keys von GrapheneOS als App-Entwickler entsprechend mit zu berücksichtigen oder die neuen Schnittstellen zu verwenden, weil beides sollte entsprechend funktionieren. Das heißt, dieses Aussperren von GrapheneOS liegt einfach daran, naja, ist halt nicht im Fokus dieser App-EntwicklerInnen, ist natürlich bei der TK-App jetzt schlimmer als bei der McDonald's-App. Finde es auch witzig, wenn es auf demselben Smartphone ist, ja, so die App der Krankenkasse, und gleichzeitig so, ja, lasse ich mich schön nach Hause liefern, um noch weniger Bewegung zu haben. Nee, aber das ist tatsächlich so das Problem. Also ein API-Bruch und dass eben GrapheneOS von diesen App-EntwicklerInnen nicht berücksichtigt wird. Und damit grundlos quasi, ne, grundlos im Sinne von, es hat überhaupt gar keine Security-Vorteile, ja. Und du bist damit dann halt gezwungen, immer nur Stock-OSs zu verwenden, anstatt halt eine alternative Custom-ROM wie GrapheneOS, die ja auch nochmal wegen also nicht nur ihrem speziellen Fokus auf Sicherheit, sondern auch ihrem Fokus auf Google-Geräten, ja, die auch nochmal spezifische Sicherheitsanforderungen haben, ja. Und deswegen ja, und auch, weiß ich nicht, glaube ich, unverblockte Firmware, glaube ich, haben. Also irgendwas, was speziell an den Pixel-Devices, dass es besonders einfach und gut war und besonders sicher war, da dann eben sowas zu entwickeln wie GrapheneOS. Und deswegen gibt es auch GrapheneOS im Gegensatz zu LineageOS eben halt nicht für alle Devices, sondern vor allem für die Pixel-Geräte von Google. Genau, das so ein bisschen als Erklärung. Ja, das ist jetzt kein Canceling oder was auch immer von GrapheneOS, sondern es liegt einfach wieder mal so ein bisschen an der fehlenden Weitsicht und fehlenden korrekten Verwendung der APIs der entsprechenden App-Entwickler. Und das ist einfach, ja, sehr nervig für Leute, die GrapheneOS nutzen.
Man muss aber auch mal, also GrapheneOS ist tatsächlich ein Projekt, wo ich nur ganz stark empfehlen kann, sich damit mal auseinanderzusetzen, wenn man mal ein vernünftiges, sicheres Mobilgerät haben will. Das ist jetzt hier LineageOS, was ja basierte früher auf CyanogenMod. Und CyanogenMod kam so irgendwie aus den Gefilden von Foren, von Mobilforen, wo Leute in Forenthreads sich gegenseitig irgendwelche Source-Code-Hexes und Binary-Blobs an den Kopf geworfen haben. Und so sehr da auch extrem viele fähige, kluge, grandiose Leute drin sind, mit denen ich mich auch zeitlang zu tun hatte und auch unterwegs war in diesen Foren, so ist als professionelle Softwareentwicklungssicht gesehen, das eine absolute Katastrophe, wie die Sachen entstanden sind, wo auf irgendwelchen Shared-Hostern dann irgendwelche ZIP-Dateien zum Runterladen und zum Flashen waren. Da hat LineageOS in den letzten Jahren wohlgemerkt doch deutlich sich professionalisiert und auch so ein bisschen die Infrastruktur dahinter ein wenig stabiler gemacht, was das Signing, was das Backporten von Security-Fixes angeht. Da ist vieles besser geworden. Nichtsdestotrotz hat LineageOS aber auch solche Geschichten gehabt, wie irgendwelche April-Scherze einbauen und dass das Theming und der Equalizer immer noch so wichtig ist wie das ein oder andere Support eines Sicherheitsfeatures, ist etwas, wo ich so gesagt habe, so wirklich als ein Betriebssystem, wo ich nämlich wirklich glaube, dass es sicher und durchdacht ist und die Leute dahinter dieselben Motivation haben, sicher zu machen. Das hab ich da nicht unbedingt. Im Gegensatz zu GrapheneOS, alleine wenn man sich die Dokumentation bei GrapheneOS durchguckt, ist die Auflistung der verschiedenen Security-Features, auch warum sie zum Beispiel auch die Google-Handys nutzen und auch die Pixel-Handys, was eine doofe Einschränkung ist, weil die Pixel-Handys tatsächlich, also das ist auch nur auf die Pixel-Handys eingeschränkt, ist eine starke Einschränkung. Aber sie sprechen auch davon, dass zum Beispiel in gewissen Hardware-Versionen, wo es bestimmte Memory-Tagging-Security-Features gibt, und haben dann beschreiben, was sie damit umsetzen können, welche Security-Promise das hat. Und man sieht halt, dass da mit einer Professionalität und Fokus auf Sicherheit und Privacy gearbeitet wird, die einfach so viel im Voraus ist, was ich irgendwelche anderen ROMs und so gesehen habe. Und wer jetzt halt nicht komplett auf Post-Market-OS oder eine komplette Linux umsteigen will, was auch den Promise hätte, ein komplett Open-Source-Kernel zu sein mit Apps, der dieses Android-Gefühl noch haben will, aber mehr Fokus auf Sicherheit und seinem Gerät wieder halbwegs trauen will, dem kann ich GrapheneOS nur empfehlen. Und zum Glück sind ältere Pixel-Geräte auch nicht mehr ganz so teuer, wenn man die zum Beispiel gebraucht kauft, dann ist auch besser sowieso als Sachen neu zu kaufen. ist GryphinOS tatsächlich eines der OSs, die ich noch am spannendsten finde als alternatives Android-OS.
Genau, dann schaut wenigstens, dass ihr Android 8, also dass diese Geräte höher als Android 8 waren, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Probleme macht mit GryphinOS, zumindest geringer ist.
Genau, das ist das mit dem Memory-Tagging-Support. Und das wird nicht unter, also GryphinOS hat quasi noch Images für die davor Geräte, sagt aber, dass gewisse Security-Features nicht gehen, die dann diese Signaturen und dieses Trusted Certificate da, also diese Kette quasi brechen. Da gibt es auch Wege und Mittel, das Apps vorzutäuschen und zu umgehen. Es ist aber alles auch eher schlecht als recht. Man hat aber den Vorteil, dass ein Pixel 8 ist jetzt, das ist gebraucht leider auch nicht mehr ganz so günstig, das ist doof, aber wenn man ein bisschen wartet, hat Google ja für die Hardware 7 Jahre Support versprochen. Das heißt, ihr habt dann auch von Google, vom Open Upstream-Projekt tatsächlich relativ lange Security-Patches. Das heißt, so vom Nachhaltigkeitsgedanken ist ein gebrauchtes Pixel 8 wahrscheinlich gar nicht so dumm. Nun gut. Privacy. Machen wir mal weiter mit einer anderen Privacy-Geschichte. Und zwar hat Mozilla Firefox angekündigt, dass in den zukünftigen Versionen ab Version 135 das Do-Not-Track-Feature entfernt wird. Und zwar ist das ein Feature in neuen Einstellungen. Da könnt ihr den Haken setzen und der Webseite senden, dass ihr nicht getrackt werden soll. Das ist ein Header, in dem drin steht: Hey, bitte track mich nicht. Und das wurde 2009 eingeführt und quasi als Versuch eines vom Nutzer gesteuerten Opt-out aus Tracking zu signalisieren. Schon damals hatte man natürlich gedacht, die Leute, die einen tracken wollen, werden sich dafür einen feuchten Scheißdreck interessieren. Das ist auch die Realität, das ist auch die Begründung von Firefox. Die Leute, die einen tracken wollen, interessieren sich einen feuchten Scheißdreck dafür, ob man so einen Flag jetzt mitsendet in den Headern oder nicht. Trotzdem ist für mich so ein bisschen der Gedanke, da hat vielleicht der Gesetzgeber ein bisschen vermasselt. Das ist genauso wie mit diesem Cookie-Gedöns, diese Cookie-Banner, wo man auch sagt, ja, die EU erzwingt jetzt irgendwie, dass jeder die Cookies wegklicken muss. Nein, das hat die EU nicht erzwungen. Das ist die Reaktion der Branche, wo die gesagt haben, wir sichern uns rechtlich ab durch so einen Cookie-Banner. Das ist aber nicht notwendig, um rechtlich Cookies korrekt zu setzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wo ich hin wollte, ist, dass man, wenn man sowas konsequent verfolgt hätte, wenn man versuchen würde, zumindest die Firmen, die rechtlich haftbar sind, wo man im Internet agiert, zu sagen, hey, da gibt es Nachweis, dass Do Not Track gesendet wurde und ihr trotzdem diese Sachen getan habt und dafür kriegt ihr eins auf den Deckel, dann hätte das auch mehr Wirkung gehabt. Aber als einfaches technisches Merkmal, wo man sagt, ich will nicht getrackt werden, dass das ignoriert wird, naja, das hätte ich auch schon 2009 sagen können, dass das dann nicht weiter funktioniert. Der Meinung ist anscheinend auch Mozilla und deswegen wird diese Funktion aus Firefox entfernt.
Ja, das ist sehr bedauerlich, muss man dazu sagen. Aber es geht mir persönlich gar nicht mehr so sehr um das Feature. Wir wissen ja, dass Mozilla jetzt mal wieder so eine, ich weiß nicht, wie oft sie sich noch im Kreis drehen wollen bezüglich der 180-Grad-Drehung, weil sie fokussieren sich ja jetzt auch auf vermeintlich privacy-aware Werbung. Also sie haben ja einen Werbeanbieter aufgekauft. Mich wundern solche Sachen jetzt nicht, also bei Mozilla nicht mehr so sehr. Ich habe Mozilla auch sehr, sehr lange für allerlei durchaus verteidigt. Ich habe gesagt, naja, sind wir noch besser als Chrome und das ist auch so. Das bleibt weiterhin. Aber ich habe mir so genau, das ist auch immer noch so, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem habe ich einfach langsam so richtig Bauchschmerzen, Firefox zu verwenden und auch noch ordentlich verteidigen zu können. Ne? Mal abgesehen von Firefox selber, aber Mozilla natürlich auch, ne, mit irgendwie zu hohen Ausgaben für deren CEOs, wo dann immer erzählt, ja, warum macht er da denn überhaupt so ein Thema draus? Ja, ihr seid auch eine Corporate, aber ihr seid vor allem eine NGO. Die Leute finden euch deswegen toll, weil ihr noch alte Netscape-Hintergründe habt und weil ihr eigentlich auf Privacy den Fokus gesetzt habt. Aber, und ich finde ja auch richtig, dass man sich da irgendwie diversifiziert, was irgendwie die Angebote angeht. Aber sie haben so viele Projekte. Sie sind da witzigerweise ähnlich wie Google drauf und haben immer wieder Projekte aus dem Boden gestampft, umgesetzt für ein paar Jahre und haben sie dann wieder eingemottet, anstatt dann irgendwie mal langfristigere Ziele damit zu verfolgen und dann gesagt, ja, funktioniert alles nicht. Und haben das meistens auch immer mit den es funktionierte da dann genauso wie so CEOs-Wechsel oder Trainerwechsel beim Fußball genauso funktionieren. Ne? Wir machen mal eben was und damit soll das jetzt alles gelöst werden und haben damit einfach unglaublich viel Vertrauen verspielt in der Vergangenheit. Und da ist jetzt quasi die Entfernung von dem Do-Not-Track-Feature, unabhängig jetzt seiner tatsächlichen Umsetzung, also der tatsächlichen Möglichkeit, quasi nur noch so ein bisschen so ein letzter Tropfen, ja, so. Aber das Problem ist, es gibt einfach keine guten Alternativen. Ja, also es gibt LibreWolf noch. Das ist das. Also ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, wo habe ich denn immer noch die Gecko Engine immerhin. Ja, also weil die würde ich ja dann trotzdem gerne behalten, ist auch in Ordnung. Ja, aber hier mit Pocket Integration und so weiter, was Firefox alles da reingeballert hat, Mozilla da reingeballert hat, das war nicht nur. Also ne, verstehe den Hintergedanken. Ja, wir wollen da irgendwie Kohle mitmachen. Ja, aber es, also naja. Worauf ich hinaus möchte, ist, es gibt keine guten Alternativen, ja, weil die andere, also die nicht nur die Macht, sondern die Ressourcen, die Mozilla hat, auch wenn es deutlich weniger sind, weil sehr viele Leute wieder rausgeworfen haben, die hat halt kein anderes Projekt in diesem Format, um einen ordentlichen Browser anzubieten. Deswegen forken sie ja dann Firefox. Aber wo ich jetzt erstmal jetzt geblieben bin, ist jetzt bei Florp, was ich jetzt nicht so geil finde, nicht nur wegen dem Namen, sondern das ist das auch, was beispielsweise Nick von The Linux Experiment empfohlen hat und ausprobiert hat und ganz spannend findet, aber das ist nicht so anpassbar tatsächlich wie Firefox. Und wie gesagt, LibreWolf. Und ich werde mir das mal genauer anschauen. Angeblich sollen teilweise diese Browser sogar noch ein bisschen schneller sein, weil sie eben nicht so viel Bloatware drin haben teilweise. Muss man mal gucken. Aber wir schauen mal, ich will nur, wenn ihr übrigens Bescheid, also ihr vielleicht eine andere Version habt und einen anderen Firefox-Fork noch kennt, dem ihr auch entsprechend vertraut, weil bei LibreWolf beispielsweise sind das einfach nur ein paar ehrenamtliche Leute. Die haben noch, glaube ich, noch nicht mal einen Verein oder so. Oder ist wahrscheinlich deren, oder irgendeine andere Entität, ja, irgendwas anderes von mir. Das könnte es im schlimmsten Fall sogar ein Unternehmen sein, um irgendwie Sachen voranzubringen. Aber das, also ich brauche da irgendwie eine vertrauliche und langfristige Basis und nicht einfach nur fünf Freunde, die sich zusammengetan haben, um mal einen Browser-Fork zu betreiben.
Ich finde, du hast viel Wahres und Wichtiges gesagt. Vor allem, dass Mozilla hätte seine Ressourcen auch auf das eine oder andere Projekt fokussieren können und nicht wie du sagst, wie so eine Firma, wie ein Google, das immer wieder mal was ausprobiert und 2 Jahre später dann irgendwie wieder wegschmeißt. Da hätte Mozilla mit den vorhandenen Ressourcen, die es hat, eigentlich in einzelnen Bereichen deutlich mehr schaffen können, anstatt in so vielen verschiedenen Bereichen was zu versuchen. Aber wie du sagst, es gibt halt auch keine vernünftigen Alternativen. Die Alternative ist alles Chrome. Chrome-Scheiße von vorne bis hinten, auf jedem fucking Gerät, auf jedem einen blöden App embedded. Und das ist, Google drückt derart aggressiv ihre Vorstellung vom Web durch, die eine Zeit lang noch sehr gut aligned haben mit dem, was man als gut und sinnvoll und technisch innovativ betreiben könnte, aber auch zum Beispiel, was das Blocking und Ad und so angeht, das Geschäft, katastrophal ist. Und dann kommt das Perverse ist ja, dass Mozilla jahrelang davon gelebt hat, dass sie von Google bezahlt wurden, weil Google halt seine Marktmacht durchdrücken will, dadurch, dass sie dann jedem sagen, hier nutzt meine Suche und nutzt meinen Mac Maps und so ein Scheiß bei all deinen Dingern als Voreinstellung, wo ja jetzt die EU oder, Entschuldigung, USA, Anti-Wettbewerbsbehörde in den USA oder Europa, ich weiß gerade nicht, aber dagegen davor geht und jetzt tatsächlich irgendwann es daran enden würde, dass wahrscheinlich auch Google nicht mehr einfach so viel Geld reinstecken kann in solche Projekte und dann Mozilla unglaublich viel Geld wegbrechen würde. Und das Perverse ist ja, dass Content online, die ganzen Videos, die ganzen Newsartikel und alles, was ihr online konsumiert, das kostet Zeit, das kostet Ressourcen. Und wenn man die nicht mit Geld bezahlt, zahlt man die mit seiner Privacy, mit Werbung, mit diesen Dingen, die man normalerweise jetzt als versierter Nutzer vielleicht teilweise wegblocken kann. Aber jetzt, wenn du für den Standardverbraucher, der jetzt einfach so einen Browser installiert, rausgehen willst, das ist ja schon eine Katastrophe, wie das Internet aussieht ohne Werbeblocker. Und die Frage ist, was ist die Alternative? Was kann Mozilla trotzdem tun? Also ich will jetzt nicht hier verteidigen die ganzen Entscheidungen, die Mozilla trifft. Es ist nur, we are fucked.
Genau, schöner wäre anders. Und es gibt halt auch keine, also selbst wenn wir jetzt sogar die Browser-Engine wechseln wollen würden, und zwar nicht zu Chrome gehen wollen, natürlich nicht, weder Blink noch WebKit noch.
Also ich würde mich freuen, wenn es dieses Servo-Projekt mal genau schafft, zum Beispiel einen eigenen Browser auf, also die sind ja erst nur das Engine, bauen die sich, aber vielleicht kommen die irgendwann an den Punkt, wo die womöglich einen eigenen Browser veröffentlichen. Das fände ich wiederum furchtbar spannend.
Genau, aber da wäre zum Beispiel mein Vertrauen noch deutlich größer, weil ich sagen könnte, okay, die Linux Foundation bastelt da gerade was rum, das ist ja schon mal cool. Auch wenn man die Linux Foundation auch kritisch sehen kann, aber es ist wenigstens langfristiger geplant, als wie gesagt, fünf Leute setzen sich zusammen und finden basteln an einer Fork rum. Was überhaupt nichts mit der Kompetenz der Leute zu tun hat, sondern mit der Langfristigkeit und dem Vertrauen, was ich gegenüber dieser Institution aufbauen kann. Ne? Wir haben ja dauernd irgendwie Government, also so Governance-Probleme, ja, innerhalb der Open Source Projekte. Entweder gibt es einen Benevolent Dictator for Life, ja, oder es gibt, weiß ich nicht, es gibt ein paar Leute, die sich dann irgendwie mal auch zerstreiten können. Gab es nicht auch bei der Rust Foundation oder grundsätzlich bei Rust Riesenprobleme und so. Also, ne, genau, ne, also das ist, ne, auch hier Copperhead OS und was wir gerade genannt haben, Graphene OS, die sich da gegenseitig auch kaputt machen. Deswegen, man findet das immer ganz witzig, so, ah, viele Features entwickeln und ja, ordentliche Releases und Stability und das soll alles irgendwie funktionieren in der Open Source Szene. Aber dass da ganz viel Governance, ja, also ganz viel Notwendigkeit der Verwaltung, Organisation und ja, des Vertrauensaufbaus stattfinden muss und nicht einfach nur einer entwickelt mal in seiner Freizeit. Das sollte man jetzt, sagen wir mal, nach 20, 30 Jahren, auch wenn die Open Source Szene noch größer ist, aber 20, 30 Jahren sollten wir das jetzt mal so langsam verstanden haben.
Das ist ja eins der Probleme. Die hatten wir in unseren letzten Sendungen mehr als einmal aufgebracht, dass Open Source Projekte halt nicht nur vom guten Willen leben. Und wie du gerade sagst, auch die Governance eines solchen Projektes eine riesige Aufgabe ist, an der der ein oder andere Entwickler alleine kaputt geht und wie wir auch bei Mozilla sehen, auch riesengroße Organisationen sich damit schwer tun, nicht zwischendurch Scheiße zu bauen. Nun ja, wollen wir mal weitergehen, Dennis.
Ja,
Ich mal,
OpenWRT.
ja, genau, ich mach mal weiter. Und zwar gab es ein weiteres Projekt, was ich spannend fand, OpenWRT One. Und zwar ist das ein Router, der in Kooperation, wo die Banana Pi Organization in Kooperation mit OpenWRT einen Router gebaut hat. Ein OpenWRT ist quasi eine Open Source Router Firmware, die ziemlich mächtig ist. Und ich sage mal, OpenSense, bitte niemals pfSense verwenden, nutzt OpenSense, wenn ihr eins davon verwendet. OpenSense ist nochmal, was die Funktionalität und die Vielfalt an Möglichkeiten angeht, noch ein bisschen mehr Richtung Enterprise, braucht aber auch etwas dickere Hardware und quasi meistens x86, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es für andere Plattformen einen Port gibt von OpenSense. Während OpenWRT tatsächlich dafür gedacht ist, Alternativfirmware auch für viele existierende Plastikrouter. Und ihr könnt euch teilweise für 30, 40 € einen Plastikrouter aus dem Handel holen und da OpenWRT drauf flashen und habt dann Funktionen wie VLANs, VPN, Software nachrüsten, Werbefilter, alles Mögliche. Und die haben sich mit Banana Pi zusammengetan und haben den OpenWRT One gebaut. Und zwar ist das ein Rechner mit einer MediaTek System on a Chip. Das hat 1 Gigabyte DDR4 RAM, 125 Megabyte NAND-Speicher und ein bisschen NOR-Flash, zwei Ethernet-Ports, einer 2,5 Gigabit, einer 1 Gigabit, USB-Port und ist halt so ein kleines kompaktes Gehäuse, was ihr komplett kaufen könnt für ungefähr 100 € pro Stück. Und ich habe auch extra nochmal nachgelesen, also die Banana Pi, die das bauen, arbeiten auch explizit zusammen mit der Software Freedom Conservancy Foundation, also SDC, die quasi finanziell OpenWRT unterstützt und Banana Pi gibt einen Teil seiner Gewinne an diese SDC, damit sie dann speziell OpenWRT unterstützen können, zum Beispiel Konferenzen finanzieren können und damit was zurück an das OpenWRT-Projekt geht. Was ich allerdings nicht finden konnte in der Recherche, sind mal so Transparenzberichte, wie viel das denn jetzt konkret ist. Also es würde mich schon interessieren, dass wenn Banana Pi jetzt 3 Cent pro verkauften Router an OpenWRT an die in die SDC spendet oder so, dann ehrlich gesagt, fände ich, also das die 100 € für das Gerät, wenn man sich mal so umschaut, was man auch so andere so 1 Liter PCs sich anguckt, die man als OpenWRT-Router verwenden kann, da ist das Angebot mittelmäßig. Es ist nicht so, dass das jetzt ein super tolles Angebot ist für so einen Router. Mich persönlich würde es halt reizen, weil man halt auch ganz explizit sagt, ich unterstütze das OpenWRT-Projekt damit. Nur ich kann nicht sagen, wie viel. Also es wird auf jeden Fall irgendwas zurückgespendet. Auch hier der Hinweis, wenn ihr da irgendwie mehr Informationen habt, würde ich mich sehr gerne drüber freuen, weil ich das OpenWRT-Projekt klasse finde. Und wenn Banana Pi auch tatsächlich signifikant die da unterstützt, dann wäre sicherlich der OpenWRT One etwas, was ich mir holen würde, beziehungsweise ich habe sogar schon versucht, ihn mir zu holen und er war nicht verfügbar, als ich das letzte Mal geguckt habe. Aber genau, das ist OpenWRT One.
Das Gerät nur 100 € kostet, würde ich da jetzt auch nicht so viel Nicht so viel erwarten. Sehr super viel rumkommt, das machen sie dann über die Masse, oder?
Also es gibt im Single-Board-Computer-Space gibt es halt unglaublich viele Devices. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil manche sind halt auch irgendwie nur vorgefertigte Blobs für die Prozessoren, wo der Support im Kernel ein Haufen Kacke ist und man eigentlich nur China-Schrott kauft. Die MediaTek ist nicht dafür bekannt, besonders gut den Kernel zu unterstützen, aber es sind relativ gut reverse-engineert. Und genau dieser System-on-Chip, der jetzt da drauf ist, der MT7981B, wie gut der jetzt vom Kernel Upstream supported ist, weiß ich nicht. Aber long story short, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt unglaublich viele Geräte, die preislich auch deutlich darunter sind. Also rein preis-leistungstechnisch ist das trotzdem für so ein Gerät nicht das Beste. Und vor allem, wenn man dann zum Beispiel auch ein kleines bisschen das mit Strom gegenrechnet, also das Gerät braucht jetzt nur irgendwie 2, 3 Watt, das sehr wenig ist. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen mehr Watt erlaubt, dann kann man diese alten NUCs nehmen oder diese alten Intel-PCs x86, hat da deutlich mehr Leistung, baut sich da irgendwie eine 10 Gigabit kleine Netzwerkkarte ein und kommt da teilweise immer noch deutlich unter 100 € weg. Aber ich will das nicht schlecht reden, das Projekt. Wie gesagt, das ist ja auch der Support von OpenWRT, der sehr wertvoll ist. Da fehlt mir aber ein bisschen an Transparenz, was genau da für Deals getroffen wurden im Hintergrund. Das würde ich noch gerne wissen. Aber es ist ja auch frisch, das Projekt. Vielleicht hört man da auch demnächst mehr. Oder ich werde auf dem Kongress mal gucken, ob ich ein paar Leute, vielleicht laufen ein paar Leute von OpenWRT herum. Das wäre ja klasse. Und dann kann ich mit denen direkt darüber quatschen. Spoiler Alert, wir sind auch auf dem Kongress, aber dazu mehr später. Jetzt machen wir nochmal weiter mit den News.
Genau, wir haben einen Batzen an Fediverse-News, die ich jetzt mal hier zum Besten geben möchte. Das allererste ist, dass ihr sicherlich mitbekommen habt, dass Twitter noch schlimmer geworden ist als ohnehin schon. Dementsprechend gab es
Das geht.
natürlich auch einen. Ja, hör mal, schlimmer geht immer.
Wahnsinn.
Dementsprechend sind ganz, ganz viele Leute natürlich nicht nur zu Blue Sky, sondern auch zu Mastodon gewechselt. Und das, was viele halt nicht mitbekommen haben, weil sie sich vor allem auf Blue Sky konzentriert haben, so das wird jetzt das nächste Twitter. Ist auch total witzig, weil es ist auch von irgendwelchen Web3, ne, mit Blockchain und Kram und KI und Blödsinn sind die entsprechend ja mit Venture Capital ausgestattet worden. Das heißt, es wird genau das mit Blue Sky passieren, was jetzt auch mit Twitter passiert ist. Sie werden es vielleicht ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen intelligenter anstellen wie in der Vergangenheit, aber das wird genauso ein Moloch wie in der Vergangenheit auch. Also wenn man sich dann wundert, oh, da sind ja überall Nazis, und dann gibt es dann einfach entsprechende Filterbubble, die gebaut werden. Hauptsache, man kann den Leuten weiterhin Werbung andrehen. Dass Werbung kommt, das wird ja in Threads auch passieren. Dementsprechend die Alternativen zu Mastodon und dem Fediverse werden auf jeden Fall natürlich gucken, wie sie Kohle machen können. Das ist bei Mastodon einfach und im Fediverse halt nicht der Fall. Aber jetzt zu den positiven Sachen. Es gab auf jeden Fall einen ordentlichen Anstieg der Downloads, nachdem Twitter da nochmal mehr mitunter durchgedreht ist und hat eine Steigerung der Downloads um fast 50% auf iOS hingelegt. Es sind tatsächlich auch die Anzahl Mastodon-Server nochmal gestiegen. Dementsprechend, also ne, das ist Aussage von Eugen Rochko, der Erfinder, Gründer, wie auch immer. Und das sind doch erstmal ganz gute Nachrichten. Was ein Feature war, was ich von Blue Sky mitbekommen hatte, was viele ganz toll fanden, um einen guten Einstieg zu bekommen, das sind sogenannte Starter-Packs. Das heißt, so eine Ansammlung von Leuten, denen man folgt, ne, damit die Timeline nicht so alleine ist und damit man nicht so einen riesen Aufwand hat, quasi sich die Leute selber zusammenzusuchen. Diese Starter-Packs gibt es zwar nicht als Feature in Mastodon, zumindest bisher noch nicht, aber es gibt sie inzwischen unter fattydevs.com. Dort gibt es unter dem Bereich Starter-Packs gibt es für bestimmte Themen einfach eine Anzahl von NutzerInnen, die diesen Starter-Packs zugeordnet werden, die über bestimmte Themen wie IT-Security, aber auch natürlich über, weiß nicht, Gardening oder was auch immer, sprechen, dass ihr die einfach sofort komplett abonnieren könnt oder sehr einfach abonnieren könnt. Und da, wie gesagt, meine Empfehlung, wenn Leute den Umstieg jetzt gerade machen und vielleicht ein bisschen desorientiert sind oder nicht so Lust haben, ne, ohne Algorithmus ist ja manchmal auch manchmal ein bisschen schwieriger, ja, irgendwie an die Inhalte zu kommen, die man haben möchte, dann sind solche Startup-Packs vielleicht ein ganz guter Anfang. Dann gibt es sogenannte Pinned Posts. Die kennt ihr ja, ihr könnt bestimmte Posts bei euch auf dem Profil von Mastodon anpinnen. Und es gibt Leute, die das sehr, sehr eklatant nutzen, also sehr viele Posts anbinden. Da wird es dann aber manchmal auch schwierig, die Reihenfolge, ne? Also bestimmte Informationen, zum Beispiel zur eigenen Person, weil man sich vor Jahren mal selber vorgestellt hat, möchte man vielleicht relativ weit oben haben, damit die Leute, wenn sie durchscrollen durch die gepinnten Posts und dann erst die neuen Posts sehen, da eine entsprechende, ja, ein roter Faden drin ist. Und es gibt aber kein, bisher zumindest bei Mastodon, kein ordentliches Feature, was einfach den, ne, die Reihenfolge dort setzt. Und Stefan Boacek, den wir hier zwischendurch immer mal wieder gefeatured haben, der hat einen eigenen kleinen Pinned Posts Organizer gebaut. Ja, ihr loggt euch da einfach mit eurem Mastodon-Account ein und könnt dort dann die angepinnten Posts entsprechend variieren. Ne? Also, da müssen ja auch gar nicht viele Rechte gegeben werden. Dementsprechend braucht ihr das auch nicht zwangsläufig selber aufsetzen. Und es geht ja auch nur um dieses spezielle Feature. Aber das Schöne ist, dass dieses Projekt ja auch dann flöten gehen kann, also nicht mehr benötigt wird, sobald das Feature in Mastodon integriert ist. Ob das kommt, wann das kommt, kann man zu dem Zeitpunkt gar nicht sagen. Aber für die Zeit habt ihr hier eine Übergangslösung. Dann hat Mastodon jetzt für Dezember wieder ihre Trunk und Titbits Sachen veröffentlicht. Das ist quasi so der technische Part, den ihr auf dem Blog von joinmastodon.org entsprechend finden könnt. Und da sind dann manchmal so ein paar technische Details. Unter anderem, ihr kennt ja sicherlich von Spotify die sogenannten Raps oder Year in Reviews, wo irgendwie so und so viel Zeit habt ihr, also nicht nur bei Spotify, gibt es natürlich auch woanders, also eine Art Jahreszusammenfassung, was ihr gehört habt, wie viele gehört habt und so weiter. Und das Feature ist tatsächlich jetzt auch in Mastodon gelandet. Es ist noch nicht in einem fertigen, also es ist noch nicht so fertig ausgebaut, dass es schon in der neuen Version von Mastodon zu finden ist. Das wird erst in der Version 4.4 der Fall sein. Ja, mal gucken. Aber es ist bereits auf Mastodon Social schon ausprobiert worden. Eugen hatte da schon Sachen gezeigt, wie das dann am Ende aussieht. Und ich fand das ganz spannend, weil es ist natürlich eine Sache, die aus großen Plattformen hervorgegangen ist, irgendwie um die Leute weiterhin auf den Plattformen zu halten, um irgendwie, weiß ich nicht, nochmal eine Diskussion anzustreben. Und es ist ja, hat ja auch so ein bisschen Einzug in die Popkultur bekommen, tatsächlich. Also so in Comedy-Formaten oder anderen Bereichen gilt das als so ein gesetztes Ding. Ja, also ich habe sowas bisher noch nie gesehen oder genutzt, weil ich bin immer da bei unterschiedlichen anderen alternativen Social Medias unterwegs gewesen. Aber ich fand es ganz spannend, dass einige Leute sich auch darüber beschwert haben, dass es dieses Feature überhaupt gibt. Ne, ich bin ja immer wieder überrascht, welche Meinung es da so im Fediverse gibt. Und zwar liegt das daran, dass dieser Fokus, der zum Beispiel bei Spotify vor allem auf so und so viele Minuten hast du Songs gehört, diese Songs waren in den Top 5 und so weiter, dass diese und das auch miteinander vergleichen, untereinander und so, dass das oft dieses Zahlenfokussierte ist. Ne? Das, was ja auch für viele den Reiz am Fediverse hat, dass man eben nicht dauernd irgendwie noch krasse Statistiken des entsprechenden Impacts seines eigenen Accounts hat oder so. Und das fand ich auf jeden Fall eine ganz spannende Kritik. Es gibt auf jeden Fall die Forderung, dass dieses Feature auch ausschaltbar ist für die eigene Instanz, so dass man damit dann nicht seine NutzerInnen auf der Instanz damit nervt. Das ist aber auch natürlich dadurch, dass man solche Einstellungen hat, wieder ein Punkt, den die Admins entsprechend definieren können. Und ich kann euch sagen, als jemand, der auch selber bei einigen, also bei Instanzen mit in der Moderation auch unterwegs ist, dass diese Entscheidung, also wir haben uns zum Beispiel dagegen entschieden, Threads in irgendeiner Weise zu föderieren und da einen Zugriff drauf zu lassen, weder Threads auf unsere Instanz noch andersherum. Und das hat dazu geführt, dass einige Leute gegangen sind. Und da kann es sein, dass auch so, auch wenn das jetzt hier ein relativ kleines Feature ist, dass Leute dann sagen, hier, Arrivederci, nee, da wechsle ich dann mal eben die Instanz. Das vielleicht noch ein bisschen als Info. Ein weiteres Feature, was in den Titbits erwähnt worden ist, ist, dass es die Möglichkeit geben soll, reservierte Nutzernamen einzutragen, so dass diese nicht registriert werden können. Das war tatsächlich auch eine Contribution von IFTAS, einem Konsortium von mehreren Leuten, die das Fediverse inhaltlich und zum Thema Moderation und so weiter unterstützen wollen, um den Aufwand entsprechend für alle niedrig zu halten und die Qualität, die auf dem Moderationsqualität oder grundsätzlich die Qualität des Fediverse entsprechend hochzuhalten. Ansonsten sind noch ein paar Sachen in den Interfaces angepasst worden, also die Status, also die Anzeige der einzelnen Posts im Admin-Interface sind verbessert worden. Ich bin immer dafür, wenn die Moderationstools verbessert werden. Und grundsätzlich das List-Management-System, was ihr kennt, also es gibt ja Listen, die ihr setzen könnt, aber nur für Accounts, denen ihr selber folgt. Das ist jetzt deutlich vereinfacht und verbessert worden. Da gibt es auch ein kleines Video auf dem Account von Eugen, die man sich angucken kann. Und was wir schon letztes Mal, glaube ich, hier in der Runde erzählt haben, es gibt einen gefundeten Versuch, Fedi Discovery einzuführen, also ein Discovery Provider, also ne, dass ihr also komplett auch auf anderen Instanzen entsprechend suchen könnt, Leute finden könnt, Und ich bin mal sehr gespannt, inwieweit das dann stattfinden wird. Und zwar soll das auch ein Service sein für alle Activity-Pub-kompatiblen Plattformen und nicht nur für Mastodon, auch wenn es von Mastodon primär entwickelt wird. Ansonsten der Hinweis, solltet ihr noch Mastodon 4.1 verwenden, das ist jetzt deprecated, ja, und hat jetzt noch, wird jetzt bald End of Life erreichen am 8. April 2025, und genau, dann wird wahrscheinlich alsbald mal gucken, wann genau dann Version 4.4 released werden, aber dazu haben wir noch keine weiteren Informationen. Wir werden euch noch ein paar Sachen verlinken, grundsätzlich zu Toxicity und problematische Inhalte auf Mastodon. Da haben wir mehrere Link-Tipps, die packen wir euch einfach in die Shownotes. Da geht es unter anderem darum, warum das Fediverse so weiß ist, wie man möglicherweise in Zukunft also nicht Konsensus oder Konsens. Das ist im Deutschen ein bisschen schwierig umsetzt, sondern dass man sagt, okay, niemand hat ein Veto, ja, was da eingerichtet wird, dass man das umsetzen könnte auf dem Fediverse, also wie man das im Fediverse unter den Instanzen einrichten könnte, anstatt das so zu machen, everything goes, ne? Also jede Instanz folgt einfach jede Instanz, bis sie sich mal, bis sie irgendwie was Schlimmes tut, so ungefähr. Ne? So eine Art, ne? Trust as first step, so ungefähr. Also erstes nochmal. Ja. Genau. Und wieso auch die Erfahrung von einzelnen Personen war, wie auch so Abuse und andere Probleme im Fediverse stattgefunden haben. Einfach nur als Hinweis, dass man sich das mal anguckt. Denn es gibt auch Projekte, die versuchen, das jetzt umzubauen. Also es gibt ein Projekt, das nennt sich Letterbook. Das hat mir, glaube ich, letzte Mal auch schon kurz erwähnt. Das versucht auch ActivityPub, also es wird ActivityPub implementieren und wird aber ein deutlich anderes Ziel haben als das, was wir bisher so im Fediverse so kennen, nämlich deutlich stärker diese ganzen Erkenntnisse aus diesen Problemen von irgendwie Nazi-Übergriffen oder Rassismus im Fediverse oder eben Ausgrenzung von Minderheiten insgesamt, dass diese oder marginalisierten Personen und Personengruppen, das soll mit Letterbook eben nicht stattfinden, und dafür gibt es eine komplette Neuimplementation des ActivityPub-Standards und um eine Software zu haben, die das entsprechend berücksichtigt. Wie das aussehen wird, könnt ihr euch einfach unter letterbook.com mal genauer angucken. Und es gibt so was Ähnliches, das ist Islands, nennt sich das Projekt. Und da geht es entsprechend darum, das setzt teilweise dieses Consent on the Fediverse tatsächlich um. Ja, also das erste ist, es gibt nicht nur einfach dann so offene Sign-ups, sondern die Sign-ups müssen auf jeden Fall reviewed werden. Ja, oder es gibt eben Invite-only oder geschlossene Registrierungen. Das ist also eine Island. Dann, das kann dann übrigens auch dazu führen, dass ihr weniger Spambot-Probleme bekommt. Und da kann ich ein Lied von singen, als einer, der diese Dinger regelmäßig wegmoderieren muss. Dann ist der zweite Punkt bei Islands, dass ihr limitierte Föderation habt. Also ihr baut alles in einem Allow-List-Mode auf. Ne? Also fangt also an, bestimmten Instanzen überhaupt die Erlaubnis zu geben, dass denen gefolgt wird, ja, oder dass da ein Austausch stattfindet, und schützt somit eure Nutzerinnen und Nutzer. Und dann gibt es noch das Ironclad Commitment bezüglich User Safety und Accountability, und das muss entsprechend mit berücksichtigt werden. Und natürlich das Mindestprinzip ist natürlich die Mastodon Server Covenant. Die könnt ihr euch auf der Webseite angucken, dass man überhaupt in diese Covenant reinkommt, also dass man überhaupt auf joinmastodon.org zu finden ist. Das ist das Wichtige. Aber die Allow-List ist tatsächlich das elementare Ding. Also das heißt, es ist in dem Fall keine neue Software oder so, sondern der Ansatz ans Fediverse ist ein anderer. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass da auch einige Probleme mit einhergehen. Das gilt aber für das System, was wir jetzt im Moment im Fediverse fahren, nämlich Everything Goes, ist genau das Problem. Ja, also haben wir ebenfalls als Problem. Das muss man genauso anerkennen, wie dass natürlich irgendwie Allow-Listen irgendwie zu pflegen natürlich auch viel, viel Arbeit ist. So, kommen wir zu noch drei, vier anderen kleinen Themen aus dem Fediverse, und dann sind wir auch durch. Zuallererst, Loops.video sucht nach weiteren Instanzen zum Testen. Also Loops ist ja die TikTok-Alternative im Fediverse, bisher noch ohne Algorithmus ausgestattet, ist ja auch alles ganz nett. Primär findet man da auch kopierte TikTok- und YouTube-Shorts-Inhalte oder auch Instagram-Reel-Sachen. Ist jetzt alles nicht so super, ne, abgefahren, aber es gibt auch originelle Inhalte. Also Original-Loops-Inhalte, ist ganz nett. Und das soll natürlich föderieren. Es ist noch nicht angeschlossen an ActivityPub. Und da sucht jetzt DenSub entsprechend nach Leuten, die sich selber vorstellen könnten, mal so eine Loops-Instanz laufen zu lassen. Man kann sich übrigens auch schon, auch wenn es Kurzvideos sind, sehr gut vorstellen, dass die Hosting-Kosten für eine Loops-Instanz deutlich höher sein werden als die von der Mastodon-Instanz. Ne? Also das vielleicht nur als nett gemeinter Hinweis. Wenn ihr aber da mal Bock habt, das auszuprobieren, könnt ihr euch da einfach einbringen. Und Loops ist inzwischen in der Public Beta angekommen. Ihr könnt also selber einfach rumprobieren, euch dann Account klicken, die APK direkt herunterladen. Bald wird auch Loops irgendwann mal bei F-Lloyd zu finden sein. Und dann wird das ganze Ding auch entsprechend veröffentlicht. Ich finde es ganz nett, dass es das gibt. Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das noch in Zukunft zeigen wird. Genau. Ansonsten wäre da zum Beispiel auch total hilfreich, wenn also genau, es gibt dann übrigens in der Public Beta gibt's auch haben wir einen Link von Pyfed Social mit eingepackt, also das ist so Lemmy-Alternative. Wie könnte man denn in Zukunft Loops und bezüglich der Kosten und so weiter überhaupt umsetzen? Und da war schon die Überlegung, ob man nicht Genossenschaften gründet von den Creatoren, die da dann ihre Inhalte anbieten können und dann eine Gegenfinanzierung über Spenden oder sonstiges umsetzen können. Na, aber es wird für Loops auf jeden Fall deutlich eher notwendig werden, da Kohle einzuholen. Gibt es ja jetzt im Fediverse schon an sich als Herausforderung. So, kommen wir zu den letzten drei Themen. Mobilisation 5.1 ist veröffentlicht worden. Na, also als Event-Föderationsplattform, sehr wichtig und gut. Es sind ein paar kleine Änderungen, die aber, glaube ich, viele Auswirkungen haben. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, Activities, also längere Events zu Gruppenseiten hinzuzufügen. Es gibt überhaupt Gruppenseiten, ja. Ihr könnt in den kleinen Event-Tiles, die ihr so kennt, also diese kleinen Bilder, die für diese Events stehen, ist die Anfangs- als auch die Endzeit entsprechend enthalten. Es gibt Kategorie-Tiles, also ne, einfach nur als Interface angegeben, so Kacheln, auf die ihr klicken könnt für bestimmte Veranstaltungskategorien. Es gibt einen entsprechenden Default-Sort um Gruppensuchen umzusetzen. Es gibt ja grundsätzlich genau natürlich einen Suchen-Button auch direkt auf der Homepage und ihr müsst ja nicht mehr so lange nachsuchen. Ein paar Bugs sind natürlich gefixt worden wie immer. Es wurde auch das Search in Fediverse wurde tatsächlich entfernt, also nicht die Search an sich, sondern entsprechend die Bezeichnung Search in Fediverse, weil das für einige sicherlich eine Verwirrung dargestellt hat. Es gibt auch eine private Ansicht in Gruppen, die wurde jetzt nochmal ein bisschen verbessert. Und es soll auch nochmal, also es ist nochmal eine Verbesserung hat auch stattgefunden bezüglich die entsprechenden Locations festzusetzen und zu finden. Ja, so, wenn ihr sagt, hier in der und der Ver die Veranstaltung findet an dem und dem Ort, in dem und dem Club oder was auch immer statt, dann ist das nochmal verbessert worden. Genau, ansonsten gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, ein paar Usability-Verbesserungen und wie ihr wisst, wird zwar Mobilisation zwar im Moment immer noch bei Framasoft im Git, bei framagit.org gehostet und da auch, findet auch weiterhin die Entwicklung statt, aber Framasoft hat eigentlich mit Mobilisation jetzt nichts mehr zu tun und die Entwicklung findet jetzt anderweitig statt von einem anderen Team, von dem wir auch schon mal erzählt haben. So, was aber weiterhin bei Framasoft bleibt, ist PeerTube. PeerTube hat jetzt eine Mobile-App veröffentlicht. Wollt ihr also das komplette PeerTube-Verse, keine Ahnung, nutzen auf dem Smartphone? Könnt ihr das jetzt mit einer eigenen App tun? Also da dann auch einen Account einrichten, auf einer PeerTube-Instanz eurer Wahl und dann Leute aus allen möglichen PeerTube-Instanzen abonnieren und da dann quasi eure YouTube-Alternative euch direkt aufs Handy holen und damit dann auch mal locker flockig auf dem Klo ganz normal PeerTube gucken, genauso wie man es früher mit YouTube gemacht hat. Und das Letzte ist ein bisschen schade oder ärgerlich, sagen wir mal. WordPress.com hat verhindert im Moment die Veröffentlichung eines Plugins für die Föderation von Events. Also ne, das, was Mobilisation ja umsetzt, ist ActivityPub so anzupassen, dass man Events miteinander föderieren kann. Da, wo viele Events sowieso eingestellt werden, ist natürlich auf WordPress-Blogs. Dafür gibt es ein Plugin, was die Leute von eventfederation.eu entwickelt haben. Also das ist fertig, ja, das kann jetzt veröffentlicht werden, das kann jetzt genutzt werden als erweitertes Plugin, nennt sich dann ActivityPub Event Bridge. Ja, und die ist angedockt an die größten also so Kalender-Apps oder Kalendererweiterungen von WordPress, die man so nutzt. Und das heißt, ihr habt also quasi einfach ActivityPub in Verbindung mit eurem WordPress-Blog und dem Event-Plugin, was ihr dort installiert habt. Und so, das ist hinterlegt worden bei WordPress.org auf dem in dem Plugin-Verzeichnis. Und das wurde bisher nicht berücksichtigt, weil gesagt worden ist, ActivityPub wäre ein Trademark-Infringement. Also das wäre eine Markenrechtsverletzung, was natürlich absurd ist, weil ActivityPub hat, also da, das ist ja ein Standard. Ja, so. Und da gab es eben die Forderung, ob man das Ding nicht anders nennt, anpasst. Und das ist auch schon ein bisschen komisch. Und auf dem Blog, den wir da verlinkt haben, dort gibt es auf jeden Fall die Frage, inwieweit denn jetzt die Leute hinter dem Plugin jetzt damit complyen sollen. Also ob sie da jetzt eine Anpassung vornehmen sollen und in was sie denn dann den Namen des Activity Pub Event Bridge entsprechend anpassen sollen. Also schaut da gerne mal drauf nach, dann entsprechend nach. Und es könnte zum Beispiel Mobilizon auch noch und Gungeo, was ja noch eine andere Alternative zum Eventmanagement im Fediverse ist, super helfen, wenn wir jetzt die WordPress-Blogs alle entsprechend in ActivityPub leeren. Das wäre natürlich toll. Aber es geht natürlich nur, wenn die Leute bei WordPress beziehungsweise bei Automatic nicht durchdrehen. Und sagen wir mal so, da hatte Automatic in der Vergangenheit keine gute ja. Keinen guten Run.
Ja, das ist richtig. Ich habe selber keine Mobilisant-Instanz, freute mich aber, ein Kollege hostet das und nutzt das und er sprach sehr begeistert davon, dass gerade seit 5.0 und 5.1 vieles, was so die zwischen, ist ein lustiges Experiment und jetzt kann man es doch ernsthaft verwenden, da waren so ein paar lange ersehnte Features drin. Also ich hoffe, dass wir mehr von Mobilizant sehen werden als Meetup-Alternative in der Zukunft.
Also wo es sehr intensiv verwendet wird, ist bei Mobilize.Berlin, weil es für die entsprechende Kulturszene tatsächlich wenig Alternativen gibt, außer alles immer auf Facebook-Events oder bei Meetup.com oder so zu hinterlegen. Aber wenn ich das jetzt hier gerade mal sehe, 2024... Nee, ich sehe hier leider gerade nicht die Version nicht einsehen. Aber auf jeden Fall bei Mobilize Berlin habt ihr mal so ein Beispiel, wo ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht.
Und dann sind wir mit dieser Section durch und machen weiter mit der
Zockerecke.
Oh, Lenovo wird sehr wahrscheinlich ein eigenes SteamOS Handheld veröffentlichen oder zumindest ein Steam-kompatibles Handheld. Das ist deswegen überraschend, weil Lenovo ja mit der Lenovo Legion Go schon ein Handheld veröffentlicht hat auf Windows-Basis. Und das ist natürlich sehr erfreulich, dass Lenovo dann gesagt hat, hey Valve, vielleicht packen wir euer Linux-basiertes SteamOS da mal drauf, was ihr auf der Steam-Deck verwendet. Wie kam es dazu oder warum sagen wir jetzt hier wahrscheinlich? Ne? Wir sind ja sonst jetzt keine Freunde der Gerüchteküche, aber in dem Fall ist es schon relativ, also sehr, sehr naheliegend. Ja, das ist, ne? Also es ist jetzt nicht so, irgendjemand hat erzählt, sondern das sieht schon ganz spannend aus, nämlich aus folgendem Grund. Die Lenovo Legion Go hat tatsächlich vor kurzem auch Support bekommen für SteamOS, also ne, das alte Handheld, wenn man so möchte. Und kann entsprechend so genutzt werden. Also da kann man SteamOS drauf installieren und in Zug. Und was noch so dazu kommt, ist, dass Valve seine Marketingvorgaben, also wann darf eigentlich die Marke SteamOS oder Steam oder Valve, wo darf das drauf mit draufgeklatscht werden? Ne? Also zum Beispiel für Controller. Es gibt ja einen Steam-Controller, einen jetzt zweiten. Der hat jetzt zwar, ist nicht so besonders wie der erste Steam-Controller, aber der durfte von einem Hersteller dann entwickelt werden und auch als solcher bezeichnet werden. Und da stand dann drauf, das ist ein Steam-kompatibler Controller. Ja, so, das war dann die Marke, die da drauf, also der Aufkleber, der da drauf gepackt worden ist. Und da hat Steam bzw. Valve haben da die Anforderungen entsprechend geändert, so dass kompatibel mit SteamOS ebenfalls ein Part war. Ja, also auch ein Aufkleber, den man da auf die Geräte draufpacken durfte. Und dafür mussten bestimmte Erwartungen erfüllt werden, Voraussetzungen erfüllt werden. Powered by SteamOS war einer dieser Aufkleber. Und dazu gehört unter anderem, dass dort auch ein Steam Button zu finden ist, ja, der dann auch das Steam-Logo entsprechend enthält. Steam-Button auf dem Controller beziehungsweise Steam-Button auf dem potenziellen Handheld. Also kann ja alle Hardware sein. Und jetzt ist ein Foto geleakt worden von einem Handheld, von einem neuen Handheld in zwei Versionen, einmal in weiß, einmal in schwarz oder in grau, von Lenovo. Und auf dem grauen ist tatsächlich auch das SteamOS-Logo zu finden. Das heißt, Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft also das wird dann die Lenovo Legion Go S wohl sein, ja, dass die schwarze Variante entsprechend mit SteamOS laufen könnte. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher Erfolg mit Valve, wenn das so funktioniert, weil wenn jetzt noch weitere auf den Zug aufspringen, und Valve hatte ja eh schon angekündigt, dass sie demnächst mal Software oder Distributions-Images von SteamOS anbieten wollen, damit man das auch auf anderer Hardware installieren lassen kann oder installieren kann. Passt also alles ins Bild, ne? Und deswegen sage ich, das ist vielleicht jetzt erstmal noch ein Gerücht. Also es ist jetzt nicht so, irgendjemand hat erzählt, sondern es passt ganz gut in das Bild, was wir bisher von all den Infos von Valve, Lenovo und von SteamOS und der Steam Deck und so weiter haben. Das ist erfreulich. Gucken wir mal, wie es weiterläuft. Bleiben wir kurz bei SteamOS, beziehungsweise bei der Basis von SteamOS. Wer das noch nicht weiß, SteamOS basiert ja auf Arch Linux. Und tatsächlich hat Arch Linux, das Arch Linux Package Management, entsprechendes Funding bekommen. Nicht nur vom Sovereign Tech Fund, ja, von quasi aus Deutschland, muss man sagen, ja, unter anderem, sondern tatsächlich noch mal ein bisschen mehr von noch einer anderen Finanzierungsquelle, ja, die jetzt für mehrere Monate das Arch Linux Team dabei finanziell unterstützen bis Ende 2025. Die Arbeit ist schon seit Oktober, findet die schon statt, dabei unterstützen, Sachen entsprechende Inhalte voranzubringen. Unter anderem gehört dazu, also für das Package Management unter Arch Linux, nämlich unter anderem gehört dazu, dass man OpenPGP-Verifikation für Artefakte hat, dass man eine Rust-Library schreibt, um einzelne individuelle Pakete entsprechend zu handeln, und dass eine Rust-Library für das allgemeine System-Package-Management geschrieben wird. Ja, also das heißt, da geht's wirklich um tiefgreifende Veränderungen unter der Haube bei Arch, die aber die Stabilität, die Sicherheit der ganzen Distribution entsprechend verstärken sollen. Das hat natürlich auch immense Auswirkungen auf SteamOS. Was noch passieren soll, ist, dass es einen OpenPGP-Stack geben soll, der die Verifikation von Artefakten nochmal verbessert. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was dem Arch Linux Package Management und SteamOS und anderen Forks entsprechend entgegenkommt, sondern dass man auch einen Software-Stack für OpenPGP hat, für die Verifikation auch für andere Distributionen. Da kann man einfach nur sagen, kleiner Applaus, finde ich sehr schön, so muss es sein. Und die letzte Information aus unserer Zocker-Ecke, auch nochmal Steam Deck bezogen. Wenn ihr euch lange überlegt habt, ach, ich würde ja gerne mal so eine Steam Deck haben, finde ich ja gut, das ist aber alles viel zu teuer. Es ist ja so, dass es ja vorher die LCD-Version gab und diese wird, soweit ich weiß, nicht mehr verkauft. Ich glaube, es gibt vielleicht noch ein paar letzte Refurbished, wenn die nicht schon alle aufgekauft sind. Aber es gab also eine Weile lang wieder zurückgegebene Modelle, die dann refurbished worden sind von Valve und dann wieder für einen geringeren Preis angeboten worden sind. Jetzt, liebe Freunde und Freundinnen, ist das nicht mehr für die LCD-Version der Fall, sondern auch für die OLED-Version, ja, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Die OLED-Version ist ziemlich, ziemlich cool. Und zwar für zwei Modelle, die 512 GB OLED-Version, die hat vorher 550 € gekostet, oder $550 in dem Fall, gekostet und kostet jetzt mehr als 100 € weniger. Und dann die 1 TB-Version, also $440 heißt es hier, und da müsst ihr dann natürlich für die OE entsprechend nachgucken. Und die 1 TB OLED-Version, die sonst $650 gekostet hätte, kostet jetzt nur noch 520. Also, schaut da mal rein, holt euch das Steam Deck, ich kann es nur empfehlen. Und ihr könnt natürlich auch GOG Games drauf zocken und das Ding auch als quasi euren kleinen Mini-Gaming-Rechner nutzen. Ich weiß, dass es immer wieder den Gedankengang gibt, ja, dann kommt bald die Steam Deck 2 raus und so weiter. Leute, ganz ehrlich, den Spaß in der Zeit, den ihr die Steam Deck habt, ja, also entweder spart ihr wirklich auf die Steam Deck 2, das wird noch eine Weile dauern, ich schätze mal so 2 Jahre noch. Oder ihr guckt euch nochmal bei den Alternativen um, die vielleicht demnächst auf SteamOS dann auch umwechseln, wie bei Lenovo jetzt absehbar ist. Aber ich kann euch sagen, ihr habt halt dann, wenn ihr 2 Jahre wartet, habt ihr halt 2 Jahre kein Steam Deck gehabt. Also das heißt, ihr konntet einfach nicht das Gaming mit der Steam Deck genießen, wenn man so möchte. Und ihr könnt sie ja auch versuchen, nochmal gebraucht oder so irgendwo herzubekommen.
Und die Steam Deck hat genügend Leistung auch für einen riesengroßen Teil des Spielekatalogs und vor allem auch einen riesengroßen Teil eures Pile of Shames, den ihr euch bei Steam zusammengekauft habt und nie vernünftig gespielt habt. Also ich kann nur bestätigen, die Steam Deck ist durchaus eine Investition wert.
Ich habe Cyberpunk 2077 drauf gespielt. Also es kann, also da braucht man keiner erzählen, dass irgendwie die Anforderungen, also ne, dass die Steam Deck da zu wenig kann. Und es wird ja auch jedes Mal besser. Mit jeder Entwicklung bei Mesa und DirectX und also ne, hier DXVK und so. Das ist ja wirklich, was sie an Software alles rumgeschraubt haben, waren Effizienzsteigerungen. Probiert es aus.
Und damit kommen wir zum
Kommando der Woche.
Da habe ich einen Klassiker ausgegraben, den wir bereits mal in der Linux-Lounge hatten, aber es ist so lange her, dass ich die Shownotes nicht mehr finden konnte ad hoc, wann wir ihn das letzte Mal vorgestellt haben. Deswegen wollte ich ihn nochmal vorstellen, habe mich letztens wieder darüber gefreut. Das ist The Fuck. Und zwar ist The Fuck ein Kommandozeilen-Utility. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also wenn ihr zum Beispiel einen Befehl schreibt und ihr vertippt euch, dann manche Paketmanager schlagen euch auch vor, meinst du vielleicht dieses Paket oder so ein Quatsch? Oder noch schlimmer, ihr macht irgendwie Git und wollt irgendwie zum Beispiel Git Push machen auf einem Branch, der irgendwie remote nicht existiert, der nicht getrackt wird. Dann kriegt ihr die Fehlermeldung an den Kopf geschmissen, die euch sagt, was das Problem ist und wie ihr das behebt. Und ihr denkt euch einfach nur so, Alter, mach doch einfach, ich hab's falsch gemacht, ich weiß, scheiße, komm, wie geht's jetzt richtig? Und dann tippt ihr einfach Fuck in die Konsole und kurzerhand wird euer Befehl getauscht durch den richtigen Befehl. Und wenn ihr Fuck minus minus yeah eintippt, wird er sogar sofort ausgeführt ohne Bestätigung. Und das ist, wenn ihr mit Cargo arbeitet, wird direkt Cargo-Bild aufgerufen. Wenn ihr LS macht und wolltet eigentlich LS minus groß A machen. Wenn ihr einen Ordner löscht, ihr hattet nicht die Rechte und wolltet eigentlich RM minus RF machen, weil ihr auch die Unterdateien löschen wollt. Oder ihr habt einen Befehl gemacht und habt Sudo vergessen und dann habt ihr den getippt, ihr kriegt den Fehler und denkt euch nur Fuck. Dann tippt ihr einfach Fuck. Und dann habt ihr den richtigen Befehl und The Fuck wird euch helfen, dann dabei den richtigen Befehl auszuführen.
Tipps und Tricks.
Genau, ich verlinke euch in den Shownotes Sherpa ONNX. Das ist ein Speech-to-Text- und Text-to-Speech-Tool beziehungsweise eine Ansammlung von einmal einer Android-App, die das tatsächlich kann. Ja, also die Text-to-Speech kann und bei Speech-to-Text gibt es quasi eine ganze Umgebung, die man installieren kann, unter anderem auch fürs Raspberry Pi und andere Sachen, wo auch sogar eine, wo auch ein Dialog sogar stattfindet. Jetzt fällt mir übrigens gerade ein, ja, ich guck mal gerade ganz kurz. Ja, ich habe nämlich ein Part hier nämlich vergessen. Also, wo gemerkt, das ist erstmal das eigene Projekt. Ja, da könnt ihr mal reingucken, da kriegt ihr einfach APKs, womit ihr Text-to-Speech und Speech-to-Text umsetzen könnt. Ich habe das auch mal probiert, ist ganz okay. Ja, kann man machen, falls man jetzt, wie gesagt, unter einem Android-Gerät unterwegs ist, wo eine Custom-ROM läuft und man jetzt nicht die ganzen Micro-G-Sachen hat oder grundsätzlich, weiß ich nicht, Google und Text-Kram da nutzt. Es gibt aber auch noch eine andere App, die heißt, die ist nämlich von Framasoft rausgegeben worden und die heißt, glaube ich, Luca oder Luco, ich natürlich jetzt auf die Schnelle nicht so. Da hat Framasoft tatsächlich selber versucht, genau sowas zu machen, also ein Handy, also dass du einfach ein Handy nimmst, ja, das auf den Tisch legst und dann wird das ganze Gespräch, die ganze Diskussion aufgezeichnet, ja, also auch beabsichtigt, ja, um daraus dann eine Dokumentation zu machen, wer hat wie wann was gesprochen, um dann das zum Beispiel als Protokoll, also Audioprotokoll zu nutzen. Und der macht jetzt erstmal nichts anderes, als den Kram runterzuladen, Locus oder so, ich müsste mal nachgucken. Oder Lukos oder so. Werde ich auf jeden Fall nachreichen. Das ist deswegen ganz spannend, weil die App ist auch schon entsprechend im F-Droid Store und so weiter, kann man das schon runterladen. Aber das Problem ist, dann wird diese Audiodatei zu den Servern von Framasoft geschickt. Ja, und jetzt sagt man so, ja, danke für Privacy Awareness. Naja, sie haben halt mit Whisper und anderen Tools, um dieses Text-to-Speech dann umzusetzen, haben sie quasi so ein ganzes, auch so einen ganzen Service gebaut, ja, und der dann natürlich auch die Dateien, die Infos und so weiter danach löscht. Man kann, glaube ich, hat auch irgendwie nur fünf Dateien oder so am Tag oder fünf Aufzeichnungen am Tag oder so frei, ja, wo dann so eine automatische Erkennung stattfindet. Wie gesagt, auf einem entfernten Server, wo ihr die Sachen dann hochladen könnt. Ihr habt immer noch die originalen Audiodateien, ne? Und ihr habt sogar Diarization, das heißt, ihr könnt sogar Dialoge erkennen. Das ist ganz, also wie gesagt, es ist noch, bei weitem noch nicht ausgereift, aber es ist schon ganz cool. Ich habe das mal mit einem Podcast ausprobiert, ja, habe einfach mal Podcast laufen lassen, eine Aufnahme gestartet und das, was er nicht erkannt hat, war, welche Person hat was gesagt. Aber einfach einen Server zu haben, ja, wenn ich mir jetzt beispielsweise einen Server, vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten oder von einem Hackspace oder sowas einrichten würde und die Software, die da nutzen, bei Framasoft, wenn ich die Server-Software installieren könnte, und das wird wahrscheinlich auch demnächst bald released werden, oder ist schon released bei Framasoft im Git, dann wäre das super, weil ich könnte dann mit einer ziemlich einfachen App, die wirklich usability-technisch toll ist, weil sie wirklich auch nicht viel kann und auch nicht viel können muss, wenn ich da den Server noch ändern könnte, perfekt, ne? Weil ich möchte die Framasoft-Server nicht nutzen. Das nur vielleicht als Empfehlung bei den Tipps und Tricks, dass es das noch neben Sherpa ONNX gibt, was das versucht eben auf dem Smartphone direkt zu machen. Dann habe ich noch Trago mitgebracht. Trago ist, also wirklich mit Doppel-G, ist ein Tag-Based Time Tracking. Das heißt, ihr sagt, von dann und dann starte ich meine Arbeit und könnt dann auch sagen, was ihr da gemacht habt und das eben Tag-bezogen und nicht irgendwie, dass ihr eine lange Beschreibung macht, was ihr da getan habt. Macht man ja normalerweise bei Time Tracking auch nicht wirklich. Und ihr könnt dann das später alles wunderbar auswerten. Das ist ein Webinterface. Ihr könnt es einfach einrichten, anlegen, fertig. Und habt dadurch eine gute Übersicht, wann, wie viel ihr an was gearbeitet habt. SAPO 3 ist eine kleine Ansammlung von Shell-Skripten, ne, die übers Terminal direkt benutzt werden können, um Audiobücher, also Audiobooks zu generieren. Text-to-Speech also wieder mal. Wir bleiben heute bei dem Thema erstmal. Aus Textfiles. Das heißt, wenn ihr irgendwo EPUB habt oder so und ihr kopiert das alles in ein schönes Textfile, dann gibt es da einfach noch so ein paar Tools, also so ein paar Funktionen innerhalb dieser Skripte, die ihr nutzen könnt. Unter anderem könnt ihr die Betonung von bestimmten Namen entsprechend fixen. Also, weiß ich nicht, also zum Beispiel Hermine, also Hermione auf Englisch ist halt tatsächlich, wenn ihr einfach nur Text-to-Speech verwendet, nicht so selbstverständlich in der Aussprache. Wohl, habe ich mir sagen lassen. Ihr könnt zudem mit dem Tool auch gleichzeitig die Texte in Chapters umwandeln, mit Chapterize, so dass ihr sagt, hier, das sind einfach einzelne Kapitel. Und ihr könnt jeden einzelnen Satz, könnt ihr immer das Audio entsprechend fixen, wenn es da irgendeine Notwendigkeit zu gäbe. Also, wenn ihr da selber mal Audiobücher generieren wollt, dann könnt ihr das mal versuchen, mit SAPO 3 zu machen.
Ein bisschen anderes Thema, aber wenn ihr mal Coreboot ausprobieren wolltet, wir hatten das schon ein paar Mal bei uns vorgestellt. Der Benutzer NZTech hatte einen Blogartikel geschrieben, wo er seine Erfahrungen auf seinem T480 ThinkPad berichtet hat, wie er da Coreboot drauf gemacht hat, was er dazu alles gemacht hat und machen musste. Und das ist ganz schön aufgearbeitet. Wer das mal nachlesen möchte und nachspielen möchte, habe ich euch diesen Blogartikel verlinkt.
Wenn ihr Offline-Routing betreiben wollt und das aber natürlich nicht unbedingt direkt auf dem eigenen auf dem eigenen Handy, aber ne, euren, nee, doch auf dem eigenen Handy auch, genau, dann schaut euch doch immer MobRoute an. Das basiert auf den Angaben, die GTFS kompatibel sind. Das heißt, früher hieß es, glaube ich, Google Transit Framework Standard oder so. Das ist aber nicht mehr nur von Google, sondern es war quasi die Basis, weil Google die ersten waren, die versucht haben, Fahrpläne zu digitalisieren und das vielen Leuten anzubieten. Und deswegen hat sich dieser Standard so ein bisschen rausentwickelt. Wohlgemerkt sind das dann natürlich keine Live-Daten, sondern es ist halt alles offline. Und das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel bestimmtes Offline-Routing, ne, also ihr vertraut zum Beispiel den großen Apps nicht, ja, oder den entsprechenden Routing-Anbietern. Und wollt das eben offline für euch selber machen, dann benutzt doch gerne mal MobRoute. Und da könnt ihr dann auch so ein bisschen tweaken, welche Einstellungen ihr genau braucht. Ist gerade im, glaube ich, Inklusionsbereich, glaube ich, ganz gut, dass man da nochmal ein paar Angaben anpassen kann. Ein weiterer Tipp, den wir für euch haben, ist PDF Grab. Es funktioniert wie Grab, nur halt für PDFs. Mehr muss man, glaube ich, dazu auch gar nicht sagen. Aber alle, wenn ihr eure PDFs OCR habt, also wenn die Character entsprechend erkannt wurden, könnt ihr da einfach im Terminal mal eben auf die PDFs zugreifen, was normalerweise nur Binary-Blödsinn wäre. Und dafür ist PDF Grab genau geeignet. Gibt ja immer wieder die Frage, wie man selber einen Podcast entwickeln kann, der nicht so wahnsinnig viel Aufwand bietet. Ich meine, kann man ja auch mal auf der Arbeit oder weiß nicht, für privaten Gebrauch, ne? Weil man der Oma irgendwie die Möglichkeit geben will, was Neues aus der Familie zu erfahren, dann baut man einfach selber einen kleinen Mini-Podcast. Aber bevor man da dann irgendwie rumhantiert mit irgendwie großer Software, ist es vielleicht am aller einfachsten, der Oma einmal den Podcast-Feed einzurichten und dann GenRSS zu verwenden. GenRSS generiert einfach einen Feed aus Mediendateien in einem Ordner. Und dann kriegt er am Ende einen RSS-Feed raus und dann seid ihr damit durch. Und ihr könnt natürlich noch ein paar Metainformationen anbieten und so. Aber das heißt, ihr habt wenig Aufwand, braucht eigentlich nur die Dateien da reinstellen und vorher die Metainformationen hinzufügen. Und genau, braucht da kein WordPress für und nix, sondern ein SFTP und dann seid ihr damit durch. Dann noch ein Hinweis darauf, dass es auch Brillen gibt, und zwar 3D-gedruckte Brillen.
Es gibt Brillen.
Brillen. Ja, sieht wirklich witzig aus, wirklich wie Harry Potter Brille. Und jemand hat dann einfach aus einem bestimmten Filament einfach die Grundform dafür angeboten. Und ihr braucht jetzt quasi nur noch eure Gläser zuschneiden, kreisrund, und könnt die dann einfach in diese Brille einsetzen. Es gibt ähnliche Projekte, die aber eher so von NGOs oder sowas gemacht worden sind. Aber ich fand das einfach witzig und wollte es euch nicht vorenthalten. Gibt auch Bilder dazu. Gerne mal da einen Blick reinwerfen.
Und wenn ihr SteamOS, wenn ihr Steam-Spiele zocken wollt unterwegs und euch noch nicht dazu entschlossen habt, eine Steam Deck zu holen, hatte ich neulich damit rumexperimentiert auf meinem Heimserver, wie es ist, Steam Remote Play zu verwenden. Und eine Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel eine virtuelle Maschine startet und eine GPU durchreicht und damit dann Steam auf einer Windows-Kiste am Laufen hat. Und das funktioniert. Hat aber auch schon mal solche Nachteile, wie man kann eine virtuelle Maschine mit GPU kann man nicht hibernaten. Also man muss die Kiste immer neu runterfahren, neu hochfahren, dann muss man automatisiertes Login einrichten und andere Sachen. Und eine Alternative, wer zum Beispiel gerne mit Containern arbeitet, es gibt auch SteamOS im Docker-Container und ich bin neulich darüber gestolpert, dass Linux Server.io ebenfalls ein Docker SteamOS-Projekt hat, wo ihr quasi ein komplettes SteamOS in einem Docker-Container starten könnt und es könnt auch zum Beispiel sagen, dass es direkt im Big Picture-Modus startet und es ist Sunshine, das ist der Gegenpart zu Moonshine, also der Streaming-Lösung,
Moonlight.
quasi Moonlight, Entschuldigung, Sunshine und Moonlight. Moonlight ist der Client, Sunshine ist der Server, der dann quasi versucht, effizient den Bildschirminhalt zu streamen, könnt aber auch die eigene Steam-Stream-Funktion verwenden. Allerdings, um die GPU vom Host-System durchzureichen, muss der Container privileged sein, einige Devices durchreichen. Also die Trennung von dem Container zum Host-System wird dadurch deutlich aufgeweicht. Wenn ihr jetzt super sicherheitsaware seid, ist diese Lösung halt nicht ganz so fein. Aber man hat komplett Steam in einem Container und kann darüber spielen. Und ich habe dann auch schon über Remote Play, habe ich ausprobiert. Magischerweise wird die Latenz dadurch nicht besser, aber ich habe auch jetzt mein Notebook über WLAN dran gehabt. Ich muss das nochmal mit Kabel ausprobieren. Aber es ist eine Möglichkeit, Steam in einem Container quasi zu betreiben auf eurem Heimserver und dann per Remote Streaming zu nutzen.
Ich stelle euch noch kurz Split vor mit Doppel-I. Das ist eine Alternative, Open-Source-Alternative zu Splitwise. Das ist einfach nur ein ganz kleines Web-Interface, in dem ihr aufteilen, wenn ihr zum Beispiel mit euren Freundinnen und Freunden zusammen ausgeht und gemeinschaftlich irgendwie Ausgaben habt, dass ihr da diese entsprechend aufteilen könnt. Ja, also einfach sagen könnt, hier, wir haben jetzt alle hier, ne, wir bezahlen hier nicht getrennt nach dem, was wir eingekauft haben, so ungefähr, oder bestellt haben, sondern wir teilen es einfach aus. Ne? Jeder schmeißt mal eine Runde und dafür kann man halt Split verwenden, anstatt die kommerzielle App Splitwise.
Wird das
Und dann
vielleicht
habe ich doch.
Split ausgesprochen?
Ja, also Split auch nicht. Also das, ja, ich.
Ja.
Genau. Dann gibt es noch das letzte für heute, also von meiner Seite, nämlich I Hate Money. Das passt ganz gut. Und zwar geht es einfach nur um die Möglichkeit, da Shared Budget umzusetzen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem Wohnprojekt oder irgendwie anders unterwegs seid und da irgendwie euer Budget, also da in der WG, dass ihr da gemeinschaftlich auf ein bestimmtes Budget zugreifen wollt oder so, dann könnt ihr das damit machen und könnt dann auch sehen, wer was wie eingekauft hat und könnt dann damit eure Rechnungen entsprechend ausgleichen, gegeneinander halten und dokumentieren, auch als Webinterface verfügbar.
Und ich habe gar kein großes Thema, eigentlich nur eine Erinnerung an euch. Und zwar wird unsere nächste Sendung, die reguläre Sendung, natürlich im Januar sein, wieder im Monatsrhythmus. Aber wir haben eine nicht reguläre Sendung dazwischen. Und zwar sind wir dieses Jahr auch wieder auf dem Chaos Communication Kongress, dem 38C3. Und würden uns natürlich auch total freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch persönlich den mal treffen kann, wir treffen können. Wir haben allerdings noch keinen genauen Zeitslot vom Sendegate. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Das heißt, ihr müsstet mal unser Mastodon-Account The Radio CC auf socialtechnics.de beobachten und gucken. Da werden wir das sicherlich die nächsten Tage posten. Und das war auch das, was ich vorhin erwähnt hatte. Ich hatte mich jetzt mit einigen News beschäftigt, nicht nur mit GrapheneOS, sondern zum Beispiel auch PostmarketOS hat einige Updates gepostet. Das war jetzt nicht Spezielles, wo sie halt irgendwelche größeren Neuigkeiten hatten, aber dass die halt doch versuchen, wieder weiter Fahrt aufzunehmen. Die sind sehr wenig Leute dahinter leider, aber die haben jetzt von GitLab, von der GitLab Commons auf die lokale migriert und genauso wie mit Fosh als Alternative, wie mit GrapheneOS, also alles, was jetzt nicht iOS, LineageOS oder Android ist, sondern ihr quasi noch einer dieser Alternativen, sowas wie PostmarketOS nutzt. Ich fände das super spannend, davon mal zu hören und vielleicht auf dem Kongress kann man sich mal zusammensetzen und kann man mal die zeigen und sagen, was davon geht. Oder wir finden sogar noch Leute, die contributed haben zu dem Projekt und können die damit in die Sendung einbauen. Auch wenn das nicht passt, würde ich natürlich freuen, euch auf dem Kongress zu sehen. Ja, das soweit von mir. Dennis, möchtest du noch das Outro machen?
Genau, also wir danken natürlich erstmal allen, allen Portalen, von denen wir unsere News hier haben und Blogs und Communities tatsächlich. Also ich kann da wirklich immer nur empfehlen, auch gerade bei Lemmy und PyFed und wie sie nicht alle heißen, also im Threadiverse unterwegs zu sein, da mal auch sich mit in die Diskussion einzumischen, das ist immer sehr, sehr spannend. Genau, ansonsten sind wir, schauen wir, dass wir auf dem Kongress entsprechend zu hören sind und unser nächster Termin im Januar wird der 12. Januar sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann sendet sie einen Kommentar at theradiocc per E-Mail oder auch per Mastodon. Ihr könnt uns auch direkt Nachrichten schicken an theradiocc@socialtechnics.de. Ja, ansonsten bleibt mir, glaube ich, nichts weiteres zu sagen als danke, Michael, dass wir das heute so zusammen rocken konnten.
Es war mir ein Kuchenessen mit dir, Dennis.
Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt gute Feiertage und wir sehen uns sehr wahrscheinlich auf dem Kongress und kommt gut ins neue Jahr.
Das wünsche ich auch. Schöne Feiertage. Macht's gut.
Ciao.